ARD Sounds.
Also es ging los mit dem zweiten Platz, dann sechster, zweimal dritter, wieder zweiter, dann vierter, dritter, vierter und zuletzt nur siebenter. Und aktuell Rang 3. Achso, das sind die Platzierungen von RB Leipzig in 10 Jahren Fußball-Bundesliga. Der Übergang in die erste Liga, der jährt sich nämlich gerade zum 10. Mal. Für uns ein Grund, mal etwas ausführlicher über und mit dem Verein zu sprechen.
Dienstags direkt. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Schön, dass Sie uns in der ARD Sounds App oder auf anderem Weg gefunden haben. Ich bin Thomas Lopau und an Fußball tatsächlich nur ganz am Rande interessiert. Klar, die großen Turniere wie Welt- oder Europameisterschaften, da bin ich schon dabei. Gern mit Freunden gemeinsam jubeln oder leiden beim Mini-Public-Viewing im Garten. Ansonsten liegt meine Fanzeit so mit Sammelbildchen und Spielernamen auswendig kennen doch schon Jahrzehnte zurück. Vielleicht ist das ja gar keine so schlechte Ausgangsposition, um ein Gespräch zu leiten, in dem es um die Rolle von RB Leipzig gehen soll. Möglichst neutral sein und neugierig, ohne vorgefertigte Meinung. Das ging mir auch bei den Interviews so, die ich im Vorfeld schon geführt habe, mit dem Sportbürgermeister von Leipzig, mit einem Wissenschaftler, der die Leistung von Profivereinen misst und dann auch untereinander vergleicht, und mit einem Leipziger Polizisten. Auch da war ich neugierig und ohne Vorurteile. Wobei, so ein bisschen stolz bin ich schon mit einem Erstligisten vor der eigenen Haustür. Ich stelle Ihnen meine Gäste jetzt vor und dann gehen wir dieser Frage nach. Ein Jahrzehnt Bundesliga. Wie sehr prägt RB Leipzig die Region? Zum einen freue ich mich, dass jemand aus dem Verein zu uns gekommen ist. Dominik Kaiser ist da. Also alle Fans sagen jetzt, ach der. Und allen anderen erklären wir dann gleich noch, wer Dominik Kaiser ist. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Und da ich erklärtermaßen ein Fußball-Rand-Fan bin, also das heißt nur sehr selten in Berührung dann mit dem Thema komme, immer nur dann, wenn alle gucken und deswegen nicht so viel weiß, habe ich gedacht, es ist cool, jemanden dabei zu haben, der das schon von Anfang an verfolgt hat. Und deswegen ist bei uns Ulrich Krömer Sportjournalist und unter anderem für RB Live, also ein Online-Portal, zuständig oder dort arbeitet dort. Hallo.
Richtig, hallo. Gute Idee.
Naja, ich habe mir gedacht, so ein Joker im Ärmel ist gar nicht ganz schlecht, wenn man jemanden was fragt und dann sagt, ich weiß mal, wie so ein Fußballspiel funktioniert, aber ansonsten habe ich diese ganzen Dimensionen, wer, wann, gegen wen, wie hingewechselt und wo sind wir gerade. Ich muss immer erstmal die Kollegen fragen, welche Liga spielt gerade dieser Verein, jener Verein, aber heutzutage ist man ja schnell informiert. Was man auf jeden Fall wissen muss zur zeitlichen Einordnung, ist das auch wichtig zu erwähnen. Die Live-Sendung jetzt und damit natürlich auch die Aufzeichnung des Podcasts ist am 5. Mai 2026 und zwar am frühen Abend. Das heißt, wir sind so ungefähr 24 Stunden nach den schrecklichen Ereignissen in der Leipziger City. Die Amokfahrt eines 33-jährigen Deutschen, die 2 Menschen das Leben gekostet hat, 3 Schwerverletzte, viele weitere Verletzte sind zu beklagen, zahlreiche Menschen sind traumatisiert. Wir haben dennoch entschieden, an unserem Thema und an dieser Sendung heute festzuhalten. Ja, es gibt den Raum für Trauer, wir haben darüber berichtet, Inhalten ist wichtig, Gedenken, Flaggen auf Halbmast. Doch das gesellschaftliche Leben geht eben auch weiter. Der Wochenmarkt hatte heute auch, da musste jeder die Entscheidung treffen auf und man konnte zumindest weiter das Leben in der Stadt annähernd so gehen, wie man es kennt. Es ist natürlich ein anderer Tag. Und zumindest noch in der Planung ist ja auch schon bald ein Fest für Fußballfans mitten in der Stadt. Über die Ermittlungen zur Tat informieren wir Sie im Programm von Sachsen, also von MDR Sachsen ja fortlaufen. Das heißt, Sie wissen auf jeden Fall Bescheid. Ich möchte zum Einstieg in unser Thema, deswegen meine beiden Gäste, die ja beide in Leipzig zu Hause sind, mal die Frage stellen, wie Sie den Tag erlebt haben. Wir haben uns übrigens aus Du geeinigt, weil das so in der Sportwelt üblich ist und als Älterer darf ich das, glaube ich, auch anbieten. Ich frage mal Dominik Kaiser als erstes. Dominik, wie war der Montagabend? Warst du bei RB in der Zentrale? Warst du in der Stadt? Wie hast du es erfahren?
Nee, ich war in der Zentrale. Also ich war noch im Büro und wir saßen dort zusammen. Und dann hat ein Kollege in eine WhatsApp-Gruppe die Nachricht reingestellt, dass in den Medien von dieser Amokfahrt berichtet wurde und dann haben wir uns natürlich auch schnell erkundigt. Der erste Gedanke war natürlich schon ein großer Schock. Es gab dann auch die ein oder andere Nachricht von Freunden, von Familie, wo ich gerade bin und dann wusste ich schon, okay, das ist was sehr, sehr Ernstes und dann bekommt man die ein oder andere Info mit und es ist tragisch und wirklich auch für mich persönlich, weil Leipzig schon mehr als eigentlich nur ein Arbeitsplatz ist. Ich fühle mich auch in dieser Straße so wohl und es ist eine Heimat geworden und da bin ich sehr, sehr dankbar und dann sowas ja schon aus der Nähe mitzubekommen, war echt schwierig und ich hoffe einfach, dass ja zum einen natürlich die Gedanken jetzt bei den Opfern liegen und ja, die anderen, die Verletzten jetzt da gut durchkommen und die vielen anderen, die drumherum das mitbekommen haben, da auch durch diese Zeit, durch diese schwere Zeit jetzt durchkommen. Ja, also es war echt ein Schock gestern Abend und ja, es hängt immer noch ein bisschen in den Kleidern.
Ja, es bedrückt auf jeden Fall. Ulrich, wie war es bei dir?
Ja, ich habe es dann auch durch Nachrichten mitbekommen. Leute erkundigten sich, wie geht's dir? Und da war der erste Impuls war natürlich dann erstmal zu gucken, wo sind deine Nächsten, deine Lieben. Mein Sohn ist 16, der wollte eigentlich an dem Tag mit Freunden in die Stadt gehen. Das war so der Plan. Dann versucht man natürlich schnell ihn zu erreichen und glücklicherweise kam dann die Nachricht, er hat sich dann doch anders entschieden. Sie sind im Park gewesen oder sonst wo, jedenfalls nicht direkt dort und dann ist das natürlich erstmal privat, sozusagen im privaten Umfeld beruhigend, aber dann denkt man natürlich sofort an die Menschen, die da eben betroffen sind und dann hat das für mich als Journalist, hat es ja irgendwie auch eine berufliche Komponente, ne? RB Leipzig hat dann zum Beispiel kondoliert den Opfern, das haben wir dann bei uns im Portal auch vermeldet und ja, dann habe ich sozusagen auch beruflich im Randaspekt damit zu tun gehabt.
Ja, also es fällt schwer, wieder zur Tagesordnung überzugehen, deswegen haben wir es uns auch nicht leicht gemacht, aber trotz alledem möchten wir natürlich über das reden, was auch 10 Jahre jetzt, das ist ja der Grund der Sendung, 10 Jahre RB Leipzig in der ersten Bundesliga. Es ist nicht der erste Spieltag in der ersten Liga, ne, sondern das, was jetzt in den nächsten Tagen, am 8. Mai ist es, glaube ich, genau gewesen, das war der Moment, an dem es klar war. Dominik Kaiser, als mittlerweile im Management tätiger, aber damals, jetzt weiß ich gar nicht, ob in dieser Zeit schon mit auf dem Platz?
Ja, ich war.
Da sieht man wieder, dass ich es nicht genau weiß, aber es ist ja gut, dass er es selber weiß.
Ich weiß es noch und natürlich kann ich mich an gerade in diesen Tag schon auch sehr, sehr gut erinnern. Das war sicher auch eines der Highlights in meiner Karriere, hier dieses Heimspiel vor einer grandiosen Kulisse zu spielen und dann das Spiel gegen den KSC, wo es schon auch um einiges ging einfach. Wir hatten zwar eine gute Ausgangsposition, aber man kann im Fußball, geht's schnell und dann verspielt man da die Punkte am Ende. Und deshalb war es enorm wichtig, dieses Heimspiel dort vor 10 Jahren dann am 8. Mai zu gewinnen. Und dann den letzten Schritt in die Fußball-Bundesliga zu gehen.
Und den auch erstmal nicht wieder zurück, hoffen wir auch ewig nicht mehr.
Ja, also das ist sicher das klare Ziel und da müssten wir als RB Leipzig einiges falsch machen. Aber ja, im Sport ist vieles möglich und wir hatten jetzt, glaube ich, die letzten 10 Jahre sehr, sehr viel Glück, haben sicher auch gute Entscheidungen getroffen, aber es ist trotzdem kein Selbstläufer, dass du in der Fußball-Bundesliga immer vorne mit dabei bist. Das hat schon ganz andere Teams auch die letzten Jahre getroffen, die dann mal in den Abstiegskampf reingerutscht sind. Ich hoffe, ich bin auch überzeugt, dass uns das nicht passiert, sondern wir uns schon da weiterhin oben orientieren können und da auch ein gutes Wort immer um die internationalen Plätze mitspielen. Trotzdem gehört da vieles dazu und da waren wir jetzt die letzten Jahre, denke ich, immer auf einem sehr, sehr guten Weg und den wollen wir natürlich auch weitergehen.
Ja, Ulrich, ich sagte es in Ankündigung, du hast selber eben auch erwähnt, Sportberichterstattung ist dein Metier. Wie war das damals, als der Schalter umgelegt war und die erste Bundesliga war? Da schon klar, RB Leipzig ist jetzt noch stärker als bisher im Fokus für mich.
Auf jeden Fall. Das ist natürlich ein ganz spannender Moment, weil an RB Leipzig hat mich eigentlich immer so diese Aufstiegsgeschichte am allermeisten interessiert. Das ist ja beispiellos, wie im Laborprojekt kann man ja sozusagen beobachten, was passiert, wenn auf einmal super viel Professionalität an den Standort kommt und dann man versucht innerhalb von wenigen Jahren aus der 5. Liga dann ganz nach oben zu kommen. Und da war ja so ein vorläufiges Ziel, diese 1. Liga zu erreichen, war ja dann in dem Moment geschafft. Und das ist mir auch noch sehr präsent, vor allem viele, viele kleine Anekdoten, Geschichten rund um diesen Tag. Zum Beispiel Ralf Rangnick, der sich beim Jubeln dann Muskelbündelriss zugezogen hat, auf dem Rasen lag, von Davy Selke gejagt.
Ich wollte gerade sagen, der ist mit einem Glas Bier hinter mir her, habe ich in der Vorbereitung
richtig,
der Sendung
richtig,
gelesen.
Ja, genau. Ne? Und das war ja dann ganz kurios. Den Moment selbst hat er dann im Prinzip verletzt erlebt. Er lag dann in der Kabine auf einer Physiobank und wurde erst versorgt sozusagen. Und die Pressekonferenz dann danach hat Achim Beierlorzer geleitet. Also ganz kurios, solche Geschichten verbindet oder bleiben dann halt auch hängen von so einem Tag.
Da hatte man ein Verletzungsopfer, nicht in der Mannschaft, sondern auf der anderen Seite, am Spielfeldrand quasi. Übrigens, Highlights wäre sowieso noch so eine Frage. Für mich wahrscheinlich, wenn ich jetzt sagen würde, welche Highlights, dann haben wir jetzt 2 Stunden Sendezeit voll, oder Dominik? Oder gibt es irgendwas, was noch besonders heraussticht, weil es eben anekdotischen Wert hat oder eben so emotional war?
Ja, ich hatte natürlich das große Glück, hier viele Jahre da zu sein und wirklich nur fast positive Momente hier zu erleben. Der erste Step war sicher der Aufstieg in die 3. Liga. Aus dem Nadelöhr Regionalliga hat RB davor richtig kämpfen müssen und ich bin dann ja zur Regionalliga gekommen. Und das erste Jahr war absolute Pflicht, dass wir da über die Relegationsspiele in die 3. Liga aufsteigen. Und dieses Relegationsspiel war sicher emotional ein ganz, ganz krasses Highlight, weil so viel auf dem Spiel stand plus Verlängerung, die Emotionen schon enorm hoch waren, auch wenn es in Anführungszeichen nur die 3. Liga war. Und klar, dann ein Champions-League-Spiel hier in Leipzig zu spielen, das habe ich so nicht auf meiner Agenda gehabt. Das war so weit weg für mich, dass ich Profifußballer werden kann. Hat sich irgendwie mal dann so angefühlt, das ist zumindest möglich, das ist machbar. Aber Champions League war für mich so weit weg und einfach nur im Fernsehen Dienstag und Mittwoch zu sehen. Und da dann natürlich hier aufzulaufen, war sicher auch ein großes Highlight.
Mhm. Man hört so ein kleines bisschen an, die Heimat ist mehr so in der westlichen Region, im Schwäbischen. Du hast gerade eben gesagt, gegen den KSC ging das dann. Wann bist du aus der Heimat hierher und war Leipzig dann so eine Stadt der Wahl oder war es erstmal egal, Hauptsache ich kriege irgendwo eine Chance?
Ja, also es war schon eher Hauptsache ich kriege wieder eine Chance, auf dem Platz zu stehen. Also ich habe in Hoffenheim ab 2009 dann so an den Profifußball heranschnuppern dürfen und habe dann auch 2011, 2012 mein Bundesliga-Debüt dort gegeben und dann kam es zu einem Trainerwechsel dort und eigentlich am Tag danach zu der klaren Aussage, okay, du spielst in unseren Planungen gar keine Rolle mehr und deshalb musste ich in dem Sommer 2012 einen Verein wechseln. Wohin war dann zu der Zeit noch ziemlich offen und irgendwann kam der Anruf von Ralf Rangnick, entscheide ich bitte jetzt noch nicht für was anderes, ich bin an was dran, das interessant sein könnte. Und so hat sich das dann entwickelt, 2012 hierher und bin natürlich glücklich, dass es dann so eine Erfolgsgeschichte in den Jahren, als ich auf dem Platz stand, war und natürlich auch dann die Jahre noch danach RB dann in der Bundesliga dann richtig für Furore gesorgt hat und auch Titel gewonnen hat. Ich habe da weiterhin auch danach noch einen engen Draht gehabt und bin jetzt sehr, sehr froh, dass ich wieder zurück bin, sowohl im Club als auch in der Stadt.
Genau, und dieses Zurück im Club, das müsste man so, ist jetzt ein bisschen wie so ein, wie nennt sich das mal, so eine Kurzvorstellung in einer Minute. Leiter des Career Centers ist das jetzt. Also was ist jetzt die Aufgabe und was tut man da so?
Ja, leider Career Center. Ich konnte damit auch nichts anfangen.
Schicke Name.
Am Ende geht's um den Übergangsbereich aus unserer Jugend raus in den Profifußball und im besten Fall in unsere Profimannschaft. Deshalb kümmere ich mich in ganz enger Abstimmung mit unserem Akademieleiter um unsere Topspieler dann auch im Altersbereich U17, U18, U19. Wie könnte deren Karriereweg aussehen, um dann einfach in der Bundesliga anzukommen, in unserer ersten Mannschaft anzukommen und da Fuß zu fassen? Und da kann es manchmal sein, dass wir nach der U19, also nach der Jugendspielzeit, einfach auch noch eine Laie als in Männerfußball brauchen, um die heranzuführen an den Männerfußball. Und deshalb bin ich auch für die Leihspieler mit verantwortlich, also die Jungs, die jetzt gerade bei anderen Vereinen sind, dort Spielpraxis bekommen, hoffentlich viel Spielpraxis und dann natürlich in der Entscheidung, bringt es was, die bei uns zu integrieren, haben wir einen anderen Karriereweg für diese Jungs, da bin ich mit involviert, mit unserem Sportdirektor, mit unserem Akademieleiter und versuchen da natürlich gute Entscheidungen für die jungen Spieler zu treffen.
Und vielleicht frage ich erstmal Ulrich Krömer als Sportjournalisten nochmal, wie sich das, ihr seid ja auch eng mit den Fans, glaube ich, vertraut, mit diesen verschiedenen Clubs. Es gibt ja eine ganze Menge, ne? Ich weiß gar nicht, wie viele, ein paar Dutzend sind es auf jeden Fall.
Es gibt ganz aktuell 74 offizielle Fanclubs und dann gibt es noch ein paar sozusagen nicht offizielle. Und das sind, ich glaube, 5.500 ungefähr Fans sind in diesen 74 offiziellen Fanclubs registriert. Da muss man so ein paar Bedingungen erfüllen, um eben offizieller Fanclub zu werden. Und ja, das ist sozusagen so die Kern-Fanbase, die aktive Fanbase von RB Leipzig.
Das heißt, alles, was man macht, ist unter Beobachtung. Ist einem das eigentlich auf dem Platz immer so bewusst, dass da mehrere Leute nicht nur so zuschauen, sondern eben auch quasi alle gleichzeitig Trainer, Manager, bessere Spieler und so weiter in ihrem Mindset sind?
Ja, das ist einem schon bewusst. Am Ende macht es einen ja auch oder macht es den Sport schon auch aus, wenn viele zuschauen. Wenn man weiß, das Stadion ist voll, wenn man weiß, es gucken viele am Fernseher live dann mit. Und deshalb ist es, glaube ich, eher eine positive Energie, die dem Spieler dann da vermittelt wird.
Okay, das heißt also sowas wie Shitstorms, die es so jetzt in der neueren Zeit gibt, ist eigentlich für jemanden, der so exponiert Fußball spielt, nichts Neues, weil es das in einer anderen Form dann früher auch schon gab. Ne? Schlechtes Spiel, schlechte Kritik von allen Seiten.
So sieht's aus. Also damit muss, glaube ich, der Profi klarkommen. Und ja, ich denke, das ist auch möglich. Trotzdem, ja, gibt es gerade jetzt durch den Aufbruch natürlich von Social Media da sicher auch schwierige Momente und auch Kommentare, die sicher bei weitem da nicht hingehören. Das ist ganz klar. Und damit muss sich dann die Sportlerin, der Sportler, die Trainerin, der Trainer und also jetzt auf den Sport bezogen natürlich auch auseinandersetzen. Ich hatte ja nie eigentlich, weil ich auf diesen Kanälen nicht unterwegs bin, wurde ich damit jetzt nie konfrontiert. Trotzdem, klar, du kriegst ja aus der Zeitung mit, aus dem Fernsehen, du wirst benotet, jeder Fehlpass, jede Aktion wird irgendwie bewertet und es gibt immer mehr Daten jetzt. Deshalb, klar, du weißt Bescheid und du musst dann natürlich als Spieler das so filtern, dass du ein gutes Gefühl hast und ja, darfst dich da, glaube ich, auch nicht zu sehr dann kirre machen lassen.
Ist das auch Teil deiner neuen Rolle, dass du dann die jungen Leute da so ein kleines bisschen unterstützt und sagst, ey komm, nimm es nicht so 1:1, was da gerade erzählt wird?
Ja, das gehört auf jeden Fall mit dazu. Also zum einen geht es ja gerade im Nachwuchsbereich natürlich, dass wir die Jungs sportlich auf ein Top-Level bringen, aber es gehört ja auch ganz, ganz viel anderes noch zum Leben dazu. Und die Schule spielt eine große Rolle und natürlich auch, wie wir die Jungs als Persönlichkeit mit ausbilden, zusammen mit den Eltern, mit den Trainern. Und da habe ich sicher auch eine kleine Rolle mit meinen Erfahrungen, die ich so gerade in dem Übergangsbereich aus der Jugend hin zum Profifußballer gemacht habe. Die teile ich natürlich sehr, sehr gerne. Und solche Themen sind sicher da auch mit dabei, ja.
Okay. Wir reden ja heute, weil sich in dieser Woche am 8. Mai sozusagen der Moment jährt, in dem mit Sicherheit für viele noch unvergessen, klar war mit dem 2:0 gegen den KSC, wir haben es schon angesprochen, der Aufstieg in die erste Bundesliga steht fest. Der Verein hat auch aus diesem Anlass für das Heimspiel am Samstag jetzt gegen den St. Pauli einige Ehemalige eingeladen. Ralf Rangnick, wir haben schon über ihn gesprochen, ist dabei, Fabio Coltori, Tormann ist dabei, Marcel Halstenberg. Und Ralf Rangnick war ja damals der Aufstiegsmacher, das hat ja Dominik Kaiser schon erzählt vorhin. 10 Jahre spielen die Roten Bullen also in der ersten Bundesliga. Und die Fankultur, die hat sich ja auch wahrscheinlich mitentwickelt. Und über 70 solcher offiziellen Fanclubs gibt's, haben wir eben auch gerade gesagt. Unsere Kollegin Heike Fiedler, die ist immer wieder nicht nur auf dem Platz, wenn es Spiel ist, sondern auch ganz oft, wenn trainiert wird oder wenn eben Fans sich versuchen, sehr nah mal an ihre Spieler, an ihre Idole heranzuwagen. Und die hat mal gefragt, wie die eigentlich RB Leipzig aktuell so sehen. Was ihnen gefällt, was ihnen vielleicht auch nicht gefällt.
Letztes öffentliche Training vor dem Saisonende. Am Geländer, ganz nah am Spielfeld, standen Schulter an Schulter die Fans, die auf Autogramm- und Selfie-Jagd waren und mit den anderen ihre Stars freundlich begrüßten. Und als freundlich könnte man allgemein die Stimmung unter den meisten RBL-Anhängern bezeichnen.
Was richtig geil ist, ist halt das Familiäre.
Dass man dorthin gehen kann, ohne Angst zu haben, sondern viel Spaß hat.
Also wir finden es gut, dass sie so viel für die Kinder machen, mit der Buddies-Bande, die öffentlichen Trainings. Wir fahren recht weit, aber wir kommen gerne her.
Auch für die Teenager gibt es extra Angebote, so RB Leipzig-Funktionär Ulrich Wolter.
Das RBL Youth-Angebot, also ein Angebot, was sich an die Kinder und Jugendlichen richtet, die aus Buddies-Bande rausfallen, einfach aus Altersgründen, die natürlich dabei bleiben sollen und wollen. Und dafür gibt es jetzt auch verschiedene Angebote. Die fahren auch auswärts, die haben im Stadion jetzt extra Plätze, wo sie hingehen können.
Aber reicht das auch den meisten Fans nach 10 Jahren erste Bundesliga? Eher nein.
Wir haben 4 Dauerkarten in Sektor B. Wir haben Vielfahrerstatus. Also wir reisen RB hinterher, wo es geht. Ne? Opfern jede Minute unserer Freizeit für den Verein. Es kommt eigentlich sehr, sehr wenig von RB zurück.
Wertschätzung ist aktuell das aufploppende Thema. Auch bei dieser jungen Frau, die mit anderen Fans RBL ins Trainingslager nach New York hinterhergereist war.
Ich meine, ich muss nicht auf der New York Times auf der ersten Seite drauf sein. Um Gottes Willen, darum geht es nicht. Aber das war da so gar nicht stattgefunden. Haben. Wir sind dann bis nach New York 9 Stunden hinterhergereist und am Ende hat es eigentlich null interessiert, dass wir da waren.
Kommst du dir vor wie so eine Zahlmaschine für Merchandising?
Ein Wunsch vieler, beispielsweise Fanbetreuer, die den Namen auch verdienen.
Dann hat man mal einen tollen Fanbetreuer, der redet mit einem, der versucht auf das alles einzugehen und plötzlich ist er nicht mehr da und das ist sehr ärgerlich, weil wir keinen festen Mittelpunkt haben, mit dem wir reden können.
Rund 1100 Mitglieder hat RB Leipzig, davon sind etwa 23 stimmberechtigt. Zum Vergleich: Der BVB hat 238.000 Mitglieder. Wünschen sich RBL-Fans eine ähnliche Struktur?
Sicherlich könnte man ein bisschen mehr mitbestimmen, keine Frage. Aber das letzte Wort hat die Geschäftsleitung und keine Fangruppierung.
Nach jedem Spiel gibt es ja eine Fanumfrage. Und dort kann man ja alles reinschreiben, was einem nicht gefällt. Und das gucken die sich auch an.
Zweigeteilt sind die Meinungen betreffs der Spielerverkäufe.
Ja, dass sie ein Jahr keine Mannschaft zusammenhalten. Dass sie immer neue Spieler kaufen und dann weggeben.
Das gehört zur Philosophie dazu einfach. Günstig kaufen, gut spielen, teuer verkaufen.
Könnte auch Jan Diamondé betreffen. An dem 19-jährigen Shootingstar sind ja Topclubs interessiert. Noch bekommt er an diesem Tag von den Leipziger Fans so eine Art Bühnenapplaus während des Trainings. Aber klar, auch solchen Spielern hat RB seinen Ruf zu verdanken.
Das ist halt diese Anziehungskraft einfach, ja, finde ich sehr, sehr gut.
Kommen ja Leute her, die sonst nie nach Leipzig kommen würden, das hört man immer wieder.
Ja, die spielen klasse Fußball.
Und nächstes Jahr wahrscheinlich international, also sehr wahrscheinlich.
Ein Bericht war das von Heike Fiedler, ja, und kritische Stimmen, aber trotzdem hat man das Gefühl, das ist alles ziemlich wohlwollend. Klar, man war jetzt auch an einer Stelle, wo man auch nah an den Leuten dran ist, das spielt damit auch eine Rolle. Gucken wir uns mal so ein paar Themen, die da angesprochen worden sind, an. Ich bleibe erstmal noch bei Dominik Kaiser. Gehen wir mal auf das Letzte ein, weil das ist ja so diese Nachwuchsgeschichte, da ist eben ein Spieler, an den hat man sich jetzt gewöhnt, er ist jetzt eingekauft worden, der hat sich jetzt in der Mannschaft gut entwickelt und ups, ist er wieder weg. Also ich habe das selbst, meine Enkeltochter hat sich natürlich genau ein T-Shirt von einem, also ein Trikot heißt es ja, von einem Spieler geholt, der dann kurz danach weg war. Das geht vielen so eine Verlusterfahrung dann, oder?
Ja, also ich kann das komplett nachvollziehen und ich glaube nicht nur den Fans, auch dem Trainer, der Mannschaft, der Geschäftsführung geht's ähnlich. Wir würden gerne häufiger die absoluten Topspieler vielleicht auch nochmal ein Jahr oder noch länger halten. Aber es gehören natürlich unterschiedliche Dinge mit dazu. Und dass ich möglicherweise jetzt einen Jan Diomande, der wirklich eine herausragende Saison spielt, dass er jetzt möglicherweise sich mit Vereinen beschäftigt, die ihn gerade anfragen und das werden absolute Top-Clubs sein. Da sprechen wir dann über Real Madrid, Manchester City, FC Barcelona. Dass man sich da dann als Spieler auch Gedanken macht, das kann ich auch nachvollziehen. Und deshalb sind es einfach immer viele Parameter, die da zusammenkommen. Ich glaube, wir haben es in den letzten Jahren schon geschafft, weil wir einfach Jahr für Jahr schon auch sehr, sehr weit oben mit dabei sind und sehr wettbewerbsfähig einfach sind, auch mit den DFB-Pokaltiteln gezeigt haben, dass wir Titel holen können, dass wir die absoluten Leistungsträger auch nochmal halten können. Trotzdem muss jedem RB Leipzig-Fan auch bewusst sein, dass es trotzdem noch mal eine Stufe über uns gibt. Es gibt 10, 15 Clubs in Europa, die schon noch mal eine andere Ausstrahlung auch haben, die noch mal finanziell andere Möglichkeiten haben und um die ganz, ganz großen Titel mitspielen. Und da wollen wir uns Stück für Stück auch hinentwickeln. Trotzdem müssen wir wissen, dass es einfach da schon noch ein paar andere Clubs gibt. Und deshalb ja, ist es manchmal schade. Trotzdem, glaube ich, freuen sich gerade alle, dass so ein Jan Diomende erstmal hier ist. So performt jetzt das erste Jahr und hoffentlich, ja, da bin ich auch dabei, schließe ich mich an. Hoffentlich spielt er auch nächstes Jahr noch bei uns.
Wie früh weiß man das im Management? Wissen das dann alle oder ist das dann sozusagen CEO-Geheimnis?
Aber ich glaube, dass es Anfragen gibt an unsere absoluten Topspieler. Das ist normal. Das ist einfach dieses Fußballgeschäft dann auch. Das gehört dazu. Das ist jedem bewusst. Wann es dann letztendlich zu der Entscheidung kommt, das ist, glaube ich, sehr, sehr offen. Jetzt ist das Transferfenster gerade noch zu. Das öffnet dann irgendwann nach der Saison. Und dann haben wir ja mit Marcel Schäfer, unseren Sportgeschäftsführer, der natürlich Entscheidungen treffen muss. Und er hat bestimmte Vorgaben, er hat bestimmte Zielsetzungen. Und ich bin mir sicher, dass wir nächstes Jahr wieder eine richtig gute Truppe auf dem Platz sehen werden. Ob dann so ein Spieler wie Jan Diomende dort dabei ist, das kann ich gerade nicht sagen. Ich bin überzeugt, dass wir eine sehr, sehr gute Chance haben, diesen Spieler zu halten und hoffe es natürlich. Aber dass es generell im Fußball solche Geschichten gibt, dass absolute Topspieler Anfragen von anderen Clubs haben, das ist leider normal.
Wie ist es, Ulrich Kulmer, wenn RB Live, wir haben noch nicht drüber gesprochen, was das für ein Portal ist, das hat zwar RB im Namen, ist aber jetzt keine Haus- und Hofberichterstattung des Vereins, ne?
Richtig, das ist ein unabhängiges Portal von der Mediengruppe Mitteldeutsche Zeitung, also Mediengruppe Mitteldeutschland, ursprünglich mal von der Mitteldeutschen Zeitung ausgehend, die gesagt hat, wir wollen auch über den mitteldeutschen Bundesligisten RB Leipzig berichten. Und das hat sich dann ja zu einem Special Interest Portal, könnte man sagen, entwickelt. Und wir berichten eigentlich so über ziemlich alles, was rund um den Club los ist, sind selber nah dran, greifen auch Geschichten von Kollegen auf. Genau, also.
Und sowas wie diese Fanstimmen spielt dann aber auch eine Rolle. Das wird jetzt nicht unter den Teppich gekehrt und wir fragen mal wieder bei einem, das sieht und hören nur die offiziellen Stimmen, sondern.
Kommt auch mal vor. Wir berichten natürlich auch über die Fanszene, ne? Und treffen uns da in unregelmäßigen Abständen mal mit Vertretern der Fanszene, was es da für Bedürfnisse gibt, wie die Stimmung ist, wenn es Themen gibt.
Und da waren jetzt auch so zwei kritische Stimmen eben in der Umfrage mit dabei, dass es so hieß, ja, auf der einen Seite sind die Fanbetreuer relativ fix wieder weg, weil man sich einmal dran gewöhnt hat. Man hat nicht so wirklich das Gefühl, Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner zu haben, die beständig sind. Das wäre diese eine Geschichte. Und die zweite, kommen wir noch drauf, dass man so das Gefühl hat, ja, also fürs Geld sind wir gut, aber alles andere ist dann eher ein bisschen sporadisch. Frage ich erstmal den Journalisten, Stimmen, die bei euch auch auftauchen?
Ja, also diese Tendenz, dass man hört, dass einige Fans mit den Fanbeauftragten jetzt, sagen wir mal, ein paar Problemchen haben, ne, oder dass es da Meinungsverschiedenheiten gibt, dass man da nicht auf einer Welle komplett liegt, das taucht bei uns auch auf. Und ich denke, das ist eine Aufgabe von RB Leipzig, dann immer wieder den Dialog mit den Fans zu suchen. Das versucht der Verein, ne, das machen sie auch. Da gibt es einen Club-Fan-Dialog, der auch tatsächlich so heißt, wo dann eben auch aktive Vertreter aus der Fanszene mit dem Verein direkt ins Gespräch kommen. Und das ist aber dennoch, glaube ich, auch immer wieder die Aufgabe, die Fans auch ernst zu nehmen. Und in den ersten Jahren, würde ich mal sagen, gab es da ziemlich wenig Bemühungen, dass RB Leipzig halt seine Fanszene partizipieren lässt, wachsen lässt. Und das ist immer noch Nachholbedarf. Also ich denke, das ist so ein Punkt, wo man als Club sich immer noch steigern kann.
Jetzt haben wir ein paar Fans in der Umfrage gehört. Wir haben aber natürlich auch viele Fans, die sich schon zu Wort gemeldet haben über unsere Kanäle, die wir geöffnet haben, also per Mail oder über unsere Internetseite oder an der kostenfreien Telefonhotline. Und Rebecca Haugwitz aus der Redaktion ist jetzt bei uns. Rebecca, kann man schon mal kurz zusammenfassen, so aus den ersten Minuten der Sendung, was es da schon so an Reaktionen gab oder im Vorfeld der Sendung?
Ja, das passt eigentlich schon ganz gut zu dem, was wir auch in dem Beitrag schon gehört haben. Also viele Hörerinnen und Hörer schreiben, RB Leipzig ist schon ein Glücksfall einfach für die Region, hat hier viel hergebracht. Thilo aus Leubsdorf schreibt zum Beispiel, wer tollen Bundesliga-Fußball und Champions-League-Spiele sehen will, der ist bei RB genau richtig. Und er lobt auch vor allem, dass es im Stadion immer friedlich zugeht. Es gibt aber eben auch Leute, die sagen, sie sehen jetzt den Nutzen für unsere Region, aber sind trotzdem nicht so komplette Fans. Helmut Seifert aus Markranstädt zum Beispiel hat geschrieben, für unsere Region ist die Investition von RB in den Leipziger Fußball mehr als nur ein Glücksfall. Aber was ihnen noch am meisten stört, sind trotz aller Achtung für die Leistungen der Fußballer und dem Management einfach diese horrenden Gehälter und Ablösesummen. Und auch ein anderer Hörer aus Laucher findet, der Fußball kommt eigentlich aus der Arbeiterklasse und wird doch trotzdem immer mehr zu einem vorhersehbaren Marketingartikel. Also so im Rundumschlag, selbst bei denen, die RB jetzt nicht bedingungslos abfeiern, gibt es oft noch die Einschätzung, für Leipzig und den Fußball im Osten hat der Verein ganz, ganz viel bewegt. Aber das viele Geld, was in Gehälter und Marketing gesteckt wird, da gibt es eigentlich wenig Verständnis für.
Okay. Gut, dann erstmal danke für den Moment und ich gebe die Frage gleich mal weiter an Dominik Kaiser. Vielleicht ist es eventuell so oder ist es nur mein Eindruck, dass es vielleicht mittlerweile in unserer Welt so zwei Arten von Fußball gibt. Also das, was so dieses Ground to Earth, das ist so was aus der Arbeiterklasse und man kennt das ja gerade aus Ländern in Afrika, in Südamerika, wo man erstmal mit den Lumpenbällen spielt und dann plötzlich zum Plus der Weltstar wird, ne, diese Karrieren. Und auf der anderen Seite eben dann diese Profi-Ligen, die nach ganz anderen Modellen funktionieren. Sind das mittlerweile zwei Paar Schuhe, zwei Paar Fußballschuhe?
Ja, schwierige Frage. Klar, der Profifußball, der hat sich natürlich zu einem Produkt entwickelt, wo sehr, sehr viel Geld fließt. Und ich kann das auch teilen, dass die Gehälter natürlich und gerade auch die Ablösesummen teilweise Summen annehmen, die unfassbar sind, also glaube ich auch für viele Sportdirektoren, die seit langem in der Branche sind, nie denkbar waren, dass das mal in solche Bereiche geht. Jetzt ist es leider so gekommen, dass Vereine bereit sind, auch so viel Geld zu bezahlen für einen einzelnen Spieler als Ablöse, für Gehälter an sich. Und dann ist natürlich die Frage, wie zieht RB Leipzig da auch mit? Wie ziehen Bundesligisten dort mit? Wollen wir weiterhin konkurrenzfähig sein? Und ja, der Markt gibt es gerade her. Das Interesse ist schon immer noch einfach sehr, sehr groß an diesem Sport, an diesem 11 gegen 11 mit dem einen Ball. Und deshalb hat sich das so entwickelt. Und es ist, ob das jetzt ein Zweiklassenbereich ist, glaube ich, würde ich so jetzt nicht komplett trennen, weil ich sehe ja auch, mit wie viel Energie, mit wie viel Power, mit wie viel Freude trotzdem auch im Profifußball Fußball gespielt wird. Also es ist ja nicht nur so, dass das dann für diese Spieler ein Geschäft ist, sondern diese Emotionen werden im Profifußball genauso getragen. Aber natürlich geht die Schere da auch ein bisschen auseinander und die Profiligen, da fließt sehr, sehr viel Geld und gerade in England natürlich noch viel, viel mehr und dort dann zu konkurrieren, das ist trotzdem natürlich der Anspruch auch von uns und auch von vielen anderen Bundesligisten. Und deshalb hat sich das jetzt finanziell natürlich entwickelt.
Ganz kurz dazu noch.
Ja, ich finde, in gewisser Weise sind diese beiden Welten ja trotzdem noch verbunden. Dominik, du bist ja selber ein Beispiel. Ne? Du hast ja, also Dominik ist ja ein Spätzünder, kann man so sagen. Er hat relativ spät angefangen, tatsächlich Profifußball zu spielen, war lange auch in unteren Ligen unterwegs. Und da sieht man ja sozusagen, dass diese Aufstiegsgeschichten, für die RB Leipzig halt auch steht, dann doch immer noch funktionieren. Oder aktuell bei Yann Diomandé, der irgendwie als 15-Jähriger in Afrika entdeckt wurde und dann in die USA zur Ausbildung ging. Also diese Welten sind schon nach wie vor verbunden.
Als wir über das Thema nachgedacht haben, habe ich natürlich relativ fix beim Verein angefragt, wer kommt denn, wer hat denn Zeit, wer möchte denn vielleicht kommen? Und da war natürlich meine erste Wahl oder meine erste Anfrage an Tatjana Henny, die neue Vorsitzende der Geschäftsführung, CEO, wie es so schön neudeutsch heißt. Seit 1. Januar ist sie ja da. Und da wurde ich dann aber erstmal kurz zurückholen. Nein, Frau Henny, muss ich erstmal im Verein orientieren. Ich hatte ja auch schon ziemlich früh im Jahr gefragt. Sie muss erstmal gucken, jetzt mittlerweile, sie gibt noch keine Interviews. Mittlerweile hat sie es der LVZ dann doch schon mal gegeben. Das heißt, wir haben schon ein paar Informationen, wie sie den Verein so sieht. Und sie kommt ja ursprünglich mal auch vom Frauenfußball. Das heißt also, wenn wir über Frauenfußball reden, dann haben wir ja da eine Fachfrau jetzt an der Spitze. Bedeutet das, Dominik, auch, dass bei RB Leipzig der Frauenfußball nochmal eine andere Blick hat, oder war das sowieso schon so?
Ich würde sagen, dass es schon davor auch der Fall war. Sicher jetzt noch nicht die 10 Jahre, die jetzt die Männermannschaft schon in der Bundesliga auf dem Buckel hat, auf dem Niveau. Aber ich glaube, in den letzten Jahren hat sich da einiges getan im Bereich Professionalisierung unserer Frauenmannschaft. Wir haben mit Viola Odebrecht jemand da als Sportdirektorin, die das Ganze führt und die natürlich unfassbar viele Erfahrungen als Spielerin gesammelt hat und da, glaube ich, einen überragenden Job macht und das Stück für Stück auf eine höhere Ebene ausbaut. Wir haben uns dann jetzt in der Bundesliga etabliert. Da sind wir sicher noch nicht in der Spitze mit dabei, aber ich denke, das war jetzt auch vor Tatjana Henny schon ein ganz, ganz wichtiger Eckpfeiler unseres Vereins und wird es natürlich jetzt auch in den nächsten Jahren bleiben, ganz klar.
Wie ist es auf so einer Plattform wie RB Live? Messt ihr irgendwie, wie oft berichten wir über die Frauen, wie oft berichten wir über die Männer? Gibt es bestimmt auch noch ein Gefälle, denke ich mal.
Da gibt es ganz, also ehrlicherweise ein riesiges Gefälle, ne? Weil wir auch von unserer Manpower sozusagen versuchen, vieles im Männerbereich abzudecken. Die Frauen kamen dann dazu und das findet auch statt, aber schon immer noch eher sporadisch, muss man sagen. Aber es gibt durchaus auch Texte, die da gut funktionieren. Also wo man auch merkt, die Leute haben Interesse daran und generell ist ja in dem Thema ganz viel Potenzial drin, wenn man sich mal anguckt, wie die Nationalmannschaft durch die Decke geht oder ging auch bei den vergangenen Turnieren. Ne? Das muss jetzt noch auf die Bundesliga ein bisschen umgelegt werden, aber ja, generell ist das auch ein Thema, wo RB dran ist, wo das Thema wächst und ich denke, wenn Tatjana Henny, so eine ausgewiesene Kennerin und Entwicklerin des Frauenfußballs, jetzt an der Spitze von RB Leipzig steht, dass das ja durchaus nur positiv auch für die Frauensparte sein kann.
Ja, sie hat zumindest im Interview gesagt, Frauenfußball soll in der Perspektive auch Geld verdienen. Da sind wir sowohl was die Frauen in den Verein hineinbringen, aber wahrscheinlich auch, was sie rauskriegen, auch noch ein Unterschied, denke ich mal.
Natürlich. Ich denke, Zuschauerzahlen sind ein großes Thema. Da kann natürlich die Frauenbundesliga bei weitem noch nicht mithalten, aber man sieht es. Man hat es bei der Nationalmannschaft jetzt gesehen, dass die Frauen da durchaus auch in der Lage sind, nicht nur eine Euphorie zu entfachen, sondern wirklich große Stadien zu füllen und dann auch ganz, ganz viele vor den Bildschirm zu bringen. Und da war, glaube ich, das letzte Turnier beispielhaft und ich bin mir sicher, dass das
Ein Störgeräusch
aus mir heraus. Dass das auch in Zukunft bleibt. Aber klar sind die Zahlen rein finanziell schon noch weit auseinander.
Ja, na klar. Aber auf jeden Fall hat sie in dem Interview auch, deswegen will ich das an der Stelle noch kurz anfügen, weil wir vorhin drüber gesprochen haben, oder meine Frage, gibt es da diese zwei Welten im Fußball? Dazu hatte sie sich auch geäußert und sagt, ja klar, die gibt es, aber im Fußball vereint diese zwei Welten in gewisser Weise auch, weil diesen Spaß am Spiel, was du vorhin, Dominik, auch gesagt hast, der bleibt ja erhalten, selbst wenn es am Ende eine Geldmaschinerie dann auch dahinter steckt. Wir wollen ja, und so ist ja die Frage auch, darüber sprechen, wie RB Leipzig die Region oder eben auch die Stadt prägt, und deswegen habe ich natürlich bei der Stadt nachgefragt, wie man da selbst so auf die 10 Jahre RB Leipzig in der Bundesliga schaut. Welche Rolle spielt der Verein für Image, Wirtschaft, Standortentwicklung? Darüber habe ich mit dem Bürgermeister und Beigeordneten für Umwelt, Klima, Ordnung und Sport, Heiko Rosenthal, gesprochen. Im Interview geht es um die Frage, welchen Anteil RB Leipzig in der Wahrnehmung der Stadt hat, welche wirtschaftlichen Impulse tatsächlich so spürbar sind. Man muss dazu sagen, dieses Interview entstand vor der Amokfahrt in der Leipziger City, nämlich Ende vergangener Woche. Darauf sind wir also dementsprechend im Interview nicht eingegangen. Ich wollte von ihm zuerst wissen, welche persönlichen Erlebnisse er denn eigentlich so mit RB verbindet.
Ich hatte das Glück, beim Supercup gegen Bayern München mit im Olympiastadion sein zu dürfen und auf der Tribüne beim DFB für Leipzig jubeln zu dürfen. Das war doch recht verhalten um mich, weil viele nicht davon ausgegangen sind, dass Leipzig Bayern schlägt. Und das war schon ein sehr, sehr schönes Gefühl und ein schöner sportlicher Moment, dass die Leipziger in Berlin gewonnen haben. Und ich bin ja von Anfang an dabei. Ich habe das Ganze wachsen sehen. Und es war für mich auch ein sehr, sehr schöner Moment, als wir das erste Mal im Stadtrat den Erbbaurechtsvertrag für den Kotterweg beschlossen haben und damit den Grundstein gelegt haben für das Wachsen von RB Leipzig. das ist auch ein Punkt, der, ja, den vergisst man nicht.
Da sprechen Sie jetzt nicht vom Stadion, sondern von dem Komplex auf der anderen Seite des Wassers, ne?
Da ging es um das Trainingsgelände am Kotterweg, wo ja RB dann seine Zelte aufgeschlagen hat.
Können Sie vielleicht sagen, was da so besonders war, warum Sie sagen, das finde ich auch als Bürgermeister für diesen Bereich gut, dass wir sowas haben und eben nicht nur eine Spielstätte?
Die Herausforderung damals war ja, dass die gesamte Fläche der Festmesseplatz der Stadt war und an dieser Stelle natürlich im gesamten Raum die Kleinmesse stattgefunden hat. Und es war damals wirklich auch herausfordernd, dass die Kleinmesse sich verkleinert hat zugunsten dieses Projektes RB Leipzig, wo man ja auch nicht genau wusste, wie erfolgreich das sein wird, wie lange das auch anhalten wird. Und diese emotionale Debatte, die man ja da auch führen musste, ja, das war im Grunde genommen dort ein Punkt, den ich auch nicht vergesse.
Nun hat sich's ja gut entwickelt. Können Sie einschätzen, welche Bedeutung und vielleicht auch auf welchen Ebenen so ein Erstligist für die Stadt hat?
Ja, zum einen natürlich eine sportliche Bedeutung. Das heißt, man sieht Bundesliga-Fußball beziehungsweise Fußball in der Champions League, europäischen Fußball. Das ist das, was sich jeder Fußballfan vor Ort im heimischen Stadion wünscht und erträumt. Und dann geht es natürlich auch darum, sich als Sportstadt zu präsentieren. Fußball dominiert auch die Sportberichterstattung, dort vorzukommen, macht einen auch für andere Veranstaltungen durchaus präsentabel. Ich glaube, das war auch ein wichtiger Punkt, warum eine Europameisterschaft 2024 bei uns stattgefunden hat, warum wir auch erfolgreich die Europameisterschaft 29 der Frauen nach Deutschland und damit auch als Spielstandort nach Leipzig geholt haben. Und natürlich Einwerbungen wie die UEFA Conference League, die jetzt im Mai stattfindet, haben auch mit RB Leipzig zu tun. Und insofern partizipieren wir da gegenseitig voneinander. RB stellt die Infrastruktur, RB stellt das Know-how beziehungsweise auch die Verbindung zum DFB und zum europäischen und Weltfußball her. Ja, und wir stellen insbesondere auch öffentliche Mittel zur Verfügung, um sowas wie ein Fanfest oder Public Viewing, um eine solche Europameisterschaft dann zu organisieren.
Inwiefern kann denn RB Leipzig auch als Modell jetzt nicht 1:1, aber auf andere Vereine in der Stadt einwirken? Macht sich das in irgendeiner Art und Weise bemerkbar oder ist es eher vielleicht sogar erdrückend?
Ich glaube, viele Sportvereine partizipieren von diesem sportlichen Erfolg, sei es eine Kooperationsvereinbarung, die man mit dem ersten FC Lokomotive Leipzig im Nachwuchs eingegangen ist, sei es, dass viele Talente auch aus vielen Fußballvereinen unserer Stadt die Chance bekommen, in der Nachwuchsarbeit bei RB Leipzig ja auch als Talent gefördert zu werden und gegebenenfalls in die ersten Mannschaften mit aufgenommen wird. Sei es, dass wir natürlich auf dem Trainingsgelände auch internationale Mannschaften zu Gast haben. Und ich glaube auch, dass dieses Sportthema für viele auch Unternehmen, kleine wie mittelständische Unternehmen, damit wieder mehr präsent ist und man sich auch der Sportbegeisterung dann auch erinnert und gegebenenfalls dann auch beim SCDFK oder beim HCL entsprechend ein Sponsoring eingeht.
Aber es könnte nicht sein, dass vielleicht andere Vereine sagen, wir stehen hier zu sehr im Schatten, es wird viel Aufmerksamkeit auf diesen Bundesligisten gelegt und wir sind so ein bisschen in dessen Schatten nicht gut sichtbar?
Die Diskussion gibt's immer, inwieweit der Fußball generell Gelder aus dem Sponsoring abzieht. Ich glaube, das ist gar nicht so sehr ein RB Leipzig-Thema. Ich bin eher davon überzeugt, dass ein solch erfolgreicher Sportclub eher wieder dem Sport zuträglich ist und man sich darauf besinnt, als Unternehmen tatsächlich auch im Sport zu investieren und das nicht nur im Fußball.
Sie sind ja Bürgermeister und Beigeordneter für Umwelt, Klima, Ordnung und Sport der Stadt Leipzig. Da verbindet sich ja einiges, was vielleicht auch ein bisschen miteinander zu tun hat, weil so ein sportliches Event braucht auch seine Rahmenbedingungen und da spielt ja Ordnung eine große Rolle. Wie funktioniert denn da so die Zusammenarbeit zwischen den Akteuren? Wir haben auch mit der Polizei gesprochen, die sagt, wir kommen gut klar mit Verein und auch mit Stadt. Wie sehen Sie es?
Es gibt eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit. Es gibt wichtige gemeinsame Projekte. Ich darf erinnern an den Rahmenplan Sportforum, wo wir insbesondere für die Bewerbung um Olympische und Paralympische Spiele Berlin Plus 2040, 2044 auch mit RB Leipzig eng im Austausch sind, weil die Red Bull Arena natürlich auch Teil einer möglichen olympischen Sportinfrastruktur ist. Wir sind im Austausch mit RB hinsichtlich einer Brückenvariante, die das Elsterbecken umspannt, um Trainingsgelände und Stadion miteinander zu verbinden, aber diese Brücke eben auch dazu dient, die gesamte Fahrradanbindung in Richtung Lindenau, also in den Westen der Stadt, zu stärken, zu aktivieren. Wir haben uns sehr gefreut, dass RB diesem ganzen Standort in Lindenau mit der neuen Geschäftsstelle dort auch eine ganz neue Qualität gegeben hat. Wenn man sich mal das vor Ort anschaut, war das doch vorher eine ganz schön runtergekommene innerstädtische Ecke, die jetzt sich einfach ganz anders auch präsentiert. Also es gibt viele Kontakte zu Sportinfrastruktur, zu Entwicklungen am Standort, wo beide davon partizipieren.
Wie sehen das die Menschen, die so im Umfeld wohnen? Ich weiß, dass es in der ersten Zeit gerade im Waldstraßenviertel nicht so amüsiert aufgenommen wurde, wenn da relativ viele Menschen mit einmal kommen und vielleicht die unterschiedlichen Spielstätten auch noch besuchen wollen. Da standen Autos an der falschen Stelle, da entsteht Lärm, da entsteht Müll, Verkehrsströme müssen gelenkt werden. Wie hat sich das aus Ihrer Sicht so in den letzten Jahren verändert?
Wir haben mit diesen Spielansetzungen gelernt. Es gibt einen sogenannten Sperrkreis, das heißt die Einfahrt ins Waldstraßenviertel ist nur den Anwohnerinnen und Anwohnern oder Berechtigten am Spieltag gestattet. Da hat sich, glaube ich, auch mit dem Bewohnerparken, was im Waldstraßenviertel eingeführt wurde, einiges entspannt. Und insofern, glaube ich, haben sich auch die Bewohnerinnen und Bewohner im Waldstraßenviertel jetzt mit diesem regelmäßigen Fußball arrangiert, zumal die Gewerbetreibenden unmittelbar ja auch von den Besucherströmen partizipieren. Ich nehme da wenig Kritik wahr.
Ich habe auch mit Professor Zölch von der Handelshochschule gesprochen. Der hatte mal am Anfang mit zwei Leuten ausgerechnet, dass an so einem Spieltag so rund 4 Millionen Euro Einnahmen für Gewerbe von Hotellerie über Gaststätten und andere Läden und so weiter in die Stadt kommen. Sind das Zahlen, wo Sie sagen, ja, so ungefähr damit rechnen wir auch?
Für uns ist natürlich auch dieser wirtschaftliche Aspekt relevant. Wir haben ja die Zahlen der HHL auch mal noch übertragen in die Europameisterschaft 24, um mal zu schauen, ob die öffentlichen Mittel, die wir für die Europameisterschaft eingestellt hatten, dann auch sich bei den Gewerbetreibenden in dem Umsetzen und damit in Hotellerie und Gastronomie im positiven Sinne ausgewirkt haben. Da gibt es eine Einmütigkeit, dass das so aufgegangen ist, dass man das, was wir ausgegeben haben, durchaus mal 10 nehmen kann, was dort an Einnahmen zurückgeflossen ist. Und insofern ist das für uns auch immer ein Argument, wo einfach auch öffentliche Investitionen durchaus legitim sind.
Schauen wir mal in die nahe Zukunft. Sie hatten das Thema schon angesprochen. Die Conference League ist da, Leipzig ist Gastgeber. Wie ist das aus Ihrer Sicht vorbereitet? Wie freut sich die Stadt auf diesen Moment?
Wir haben uns sehr bewusst für die Conference League gemeinsam mit RB Leipzig beworben. Es geht eben dann nicht nur darum, ein Spiel im Stadion zu organisieren, sondern es ist auch ein Fanfest wieder auf dem Marktplatz zu organisieren gewesen. 3 Tage kann man dort Fußball erleben. Da partizipieren wir sehr von der Professionalität von RB Leipzig, aber auch von den Partnern, die ja mitwirken müssen, von der Polizei über die Feuerwehr, über die Stadtreinigung. Und jetzt hoffen wir einfach, dass wir 2 gute Mannschaften nach Leipzig bekommen, wo man dann sagen kann, der Aufwand hat sich gelohnt.
Wie es mit der Vorbereitung auf das Fanfest zur Conference League weitergeht, das ist noch nicht so ganz klar. Ich habe deswegen heute nochmal im Büro vom Bürgermeister nachgefragt, ist es denn absehbar, dass sich das irgendwie auswirkt? Und die Antwort, die ich dann schriftlich bekam, ist eine abschließende Antwort, ist unmittelbar nach den gestrigen Ereignissen nicht möglich. Analog der EM gibt es jedoch ein sehr umfangreiches und konkretes Sicherheitskonzept, zum Beispiel Zufahrten von Pkw, ausgenommen Rettung und andere Hilfsfahrzeuge in die Innenstadt sind dann eben nicht möglich. Größe und Umfang des Fanfests sind auch ungefähr mit der EM vergleichbar. Und es ist hierzu in den nächsten Tagen und Wochen aber noch wichtig, dass man sich untereinander abstimmt mit der Polizei, mit der UEFA. Also das ist alles noch offen. Ich hatte auch gefragt, könnte es eine Absage geben? Und da sagte er dann von einer Absage des Fanfests, geht er zum heutigen Stand nicht aus. Also das heißt, die Vorbereitungen laufen. Dominik, Sie sind da wahrscheinlich nicht direkt involviert, oder? Aber Sie kriegen ja so ein bisschen am Rande mit, wie das besprochen wird. War das heute zum Beispiel schon Thema irgendwo auf den Fluren?
Nee, also da kriege ich dann aus dem Sport direkt, kriegen wir da nichts mit. Also ich bin mir sicher, klar, das Thema von gestern hat natürlich heute, glaube ich, in jedem Büro stattgefunden. Nicht nur mit Hinblick auf das Europapokal-Endspiel, sondern generell einfach allgemein auf die Situation jetzt und dann auch für unser Heimspiel jetzt am kommenden Wochenende. Aber da bin ich jetzt nicht involviert.
Und die anderen Dinge, die dann Bürgermeister Rosenthal angesprochen hat, also dass diese Zusammenarbeit über die Zeit gut funktioniert, dass man sich auch zusammen Gedanken macht, wie können wir die Stadt attraktiver machen, auch als Sportstandort in der Welt noch ein bisschen klarer machen. Das ist auf jeden Fall so ein Unternehmensziel auch, dass man sagt, wir machen nicht nur unser Süppchen, alles was außerhalb des Stadions ist, geht uns nichts an, sondern das schon in die Fläche zu tragen.
Ja, ich denke, das ist ein großes Zusammenspiel und beide Seiten brauchen einander. Das Stadion liegt auch sehr, sehr zentral in der Stadt. Da ist der Verein, glaube ich, dankbar, da sind die Fans dankbar. Und das macht das Ganze, glaube ich, auch sehr, sehr besonders. Das gibt es nicht mehr ganz so häufig. Gerade in Deutschland sind die Stadien oft außerhalb und deshalb muss man sich da super abstimmen über alle möglichen Themen, ob das Parken ist, ob das andere Möglichkeiten sind und klar, der Kotterweg, wie wir uns da infrastrukturell einfach noch professioneller aufstellen, ist sicher auch Thema, zusammen mit der Stadt. Da ist sicher Uli Wolter natürlich bei uns mitverantwortlich und ich jetzt da auch nicht voll involviert, aber natürlich kriege ich ein paar Dinge mit und der Sport hat auch Ideen und Wünsche, da bin ich auch ein Stück weit involviert, wie wir uns da noch weiter verbessern können, auch wenn wir da natürlich schon ein überragendes Trainingszentrum haben, um uns da bestmöglich zu entwickeln. Aber ja, es gibt im Sport keinen Stillstand und schon gar nicht bei RB Leipzig. Deshalb wird da immer geschaut, wo können wir nochmal uns erweitern, verbessern. Und dass wir da die Stadt dazu brauchen, das ist, glaube ich, allen bewusst. Bei solchen Umsetzungen sicher vorwiegend die Stadt und bei vielen anderen Themen natürlich auch die Fans. Ich glaube, das ist ein großes Anliegen. Deshalb nehme ich sowas auch gerne mit, weil das Feedback, was wir vorhin von den Fans gehört haben, ich glaube, das ist unserem Club sehr, sehr wichtig und dass wir da noch ein paar Dinge aufzuholen haben. Das ist allen bewusst. Und ich bin mir aber sicher, dass wir da dran sind.
Ich frage mal den Beobachter der Szene sozusagen nochmal, Ulrich. Diese Dinge, die jetzt außerhalb des eigentlichen Spielfeldrandes passieren oder des Spielfeldes passieren, zum Beispiel soziale Projekte oder eben wie man sich in der Stadt gibt, wie man das Image mit befördert, ist das auch ein Thema, was ihr dann in eurer Berichterstattung seht oder wo ihr vielleicht auch sagt, da ist eine Entwicklung, die geht in die eine oder die andere Richtung?
Immer wieder, ja, ist das auch Thema. Es gab auch vor Jahren mal eine ganz schöne Studie, auch von der Handelshochschule Leipzig, wo es genau darum ging, wie wirkt eigentlich der Verein RB Leipzig in die Gesellschaft, in die Stadtgesellschaft, in die Regionalgesellschaft hinein. Und zu dem Zeitpunkt, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, gab es da durchaus noch Nachholbedarf, weil RB Leipzig natürlich aufgrund dieser ganzen Entstehungsgeschichte war der Club erstmal auch sehr auf eigene Entwicklung fokussiert. Ne? Es ging da 24/7 drum, alle möglichen Parameter zu verbessern, um immer weiter aufzusteigen, ne? Und da drumherum auch noch die Stadt und die Menschen im Blick zu behalten, ist, glaube ich, eine Aufgabe. Hat jetzt auch Tatjana Henny sich da auf die Fahnen geschrieben, dann noch mehr Identifikation zu schaffen, noch nahbarer, anfassbarer auch für die Leute zu sein und jetzt nicht bloß so ein UFO, wie das anfangs beschrieben wurde, was dann irgendwann landete, zu sein, sondern eben tatsächlich sich auch noch mehr in der Stadt zu verankern.
Und Ulrich, du hast gerade angesprochen, die HHL schaut immer mal so ein bisschen auf die Managementleistung, auf das, was in der Stadt vielleicht auch tatsächlich partizipiert wird, auch was die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Vereins für die Stadt angeht, also nicht nur, was im Verein an Geld verdient wird, sondern was das Umfeld davon hat. Und ich habe für diese Einordnung so jenseits der Emotionen mal über Zahlen hinter dem Erfolg sprechen wollen, nämlich mit Professor Dr. Henning Zülch von der Handelshochschule Leipzig. Er ist Wirtschaftswissenschaftler, hat dort den Lehrstuhl für Rechnungslegung und Bilanzierung inne. Und im Mittelpunkt unseres Gesprächs steht der sogenannte FOMA Q-Score, den er mit seinem Team seit Jahren erstellt. Wir reden dann gleich drüber, was das ist, so ein Instrument zur Bewertung von Markenwahrnehmung und Managementleistung. Ich habe ihn aber erstmal gefragt, an wen so ein Profiverein eigentlich alles denken muss, weil die Fans, die am Ende das Spiel verfolgen, die sind es ja nicht allein, ne?
Ja, zunächst einmal muss man feststellen, ein Fußballclub ist ja mittlerweile ein Unternehmen geworden. Und ein Unternehmen bedeutet, sie haben halt die Unternehmensführung und sie haben dann die unterschiedlichen Abteilungen, Organisation, Marketing und natürlich der sportliche Bereich. Und all diese brauchen natürlich Informationen, brauchen Entscheidungen. Das ist die innere Welt eines Fußballclubs. Und wenn wir dann nach außen gehen, kommen natürlich zuallererst wir, die wir Fußballfans sind. Sie haben den Staat, der natürlich als Regulator fungiert, zusammen mit den Verbänden. Wir sprechen über bei DFL, DFB. Natürlich mit dem Staat, nämlich auch die ganze Diskussion um die Polizei, Sicherheit spielt eine wesentliche Rolle. Und mittlerweile in einem Zeitalter, wenn wir uns über Nachhaltigkeit unterhalten, kommen alle hinzu. Das heißt auch die Bürger, die vielleicht unbeteiligt sind, die aber sich darüber informieren wollen, welche Emissionswerte hat man, wie sieht das mit der Geräuschkulisse aus und so weiter und so fort. Also im Grunde sind alle daran interessiert, was passiert da bei einem Fußballclub.
Wenn man die Performance, nenne ich es jetzt mal auch wieder so ein schönes neudeutsches Wort, eines Fußballclubs anguckt, dann braucht man ja gewisse Indikatoren, über die man reden kann. Und da hat sich dieser FOMA Q-Score entwickelt, also Football Management Quality Score. Können Sie uns mal sagen, was dieser Score messen kann und wo da vielleicht auch die Grenzen des Messbaren sind?
Man muss in irgendeiner Weise, und das treibt mich persönlich sehr um, auch mal darüber nachdenken, ist Erfolg im Profifußball oder Profisport insgesamt planbar? Und wo fängt man da an? Und was wir gemacht haben in der BWL, gibt es eine sogenannte Balance Scorecard, die basiert auf 4 Dimensionen, die miteinander zusammenwirken. Wenn wir uns den Fußball anschauen und einen Club, dann ist es so erstmal der sportliche Erfolg. Aus welchen Komponenten setzt er sich zusammen? Da sind die Trainer, da sind die Spieler, Jugendarbeit und so weiter und so fort. Dann haben wir die finanzielle Leistungsfähigkeit. Also ich muss Erträge erwirtschaften. Welche Aufwendungen habe ich? Wir sprechen immer über die Spielergehälter und solche Themen. Dann auch meine Marke. Wie stark ist die eigentlich? Kann ich daraus auch Geld ziehen? Und dann eine ganz wesentliche Triebfeder, insbesondere in Deutschland gerade, das Fanwohl. Welche Mitgliederstrukturen hat man? Und wie lässt man sie partizipieren? Das ist ein Punkt. Oder wie tritt man in den sozialen Medien aus? Wie stark ist man dort? Weil gerade die sozialen Medien ja nicht nur Meinungsmacher sind, sondern auch Bindungswirkung entfalten. Loyalität spielt da eine wesentliche Rolle. Und der letzte Punkt, Leadership und Governance. Da geht es um Entscheidungen, da geht es um Führung. Welche Personen mit welchem Hintergrund sitzen da eigentlich? Gibt es ein Organigramm? Gibt es bei manchen gar nicht. Also findet man nicht. Wie transparent sind die eigentlich, auch was die Zahlen angeht? Und das sind alles so Punkte, mit denen wir uns auf diesen 4 Ebenen beschäftigen. Und die führen wir dann zusammen anhand der öffentlich verfügbaren Daten über die Clubs der ersten Liga.
Und lassen dann zum Beispiel die Manager sie auch mal in die Bücher gucken, wenn sie sagen, wir haben jetzt gerade im Internet von über sie nichts gefunden, ich komme mal vorbei, geht sowas?
Nein. Also ich, ehrliche Antwort, nein. Aber die DFL gibt ja einmal im Jahr die Zahlen raus, die natürlich dann veraltet sind. Wir geben unser Bestes, um die besten Informationen zu kriegen.
Das Schöne ist ja, dass Sie das nicht nur einmal machen, Sie schauen das über eine lange Zeit an. Nehmen wir uns das mal vielleicht jetzt am Beispiel RB Leipzig vor und sagen, solange wie Sie sich RB Leipzig da schon auf diese Art und Weise anschauen, was konnten Sie da so ablesen?
Man muss mal festhalten, RB Leipzig ist ein Erfolgsmodell. Wenn wir uns die einzelnen Dimensionen mal anschauen, zunächst einmal die Platzierung in der Bundesliga war ja immer im einstelligen Bereich. Schlechteste Platzierung war letztes Jahr der 7. Platz.
Also immer Top 10.
Ja, und das ist, ich meine, als Aufsteiger, Newcomer, das zu schaffen, das ist eine einzigartige Leistung.
Ist man eigentlich noch Newcomer, wenn man 10 Jahre dabei ist?
Nein, dann ist man Wachstum, im Wachstum begriffen. Ne? Kommt dann ins Teenie-Zeitalter. Nein, ich glaube, RB Leipzig war nie Newcomer, höchstens im ersten Jahr. Man wusste, welche Power hinter dem Club steht. Wenn wir uns die einzelnen Bereiche mal anschauen, also sagen wir mal, gehen wir mal in den sportlichen Bereich hinein, ist zu einer festen Größe geworden in der Bundesliga, 2-mal Pokalsieger und in der ersten Saison direkt Platz 2 mit Nagelsmann 2020 in die Champions League, ins Halbfinale, gehört seit Jahren konstant zur Spitzengruppe. Der einzige Punkt, der verbesserungswürdig ist unseres Erachtens, ist der Nachwuchsbereich. Und der Nachwuchsbereich wird künftig auch für die gesamten Bundesligisten einer der Erfolgsfaktoren sein, denn die Transferpreise kann man nicht mitgehen. Und RB Leipzig ist dabei, dieses Thema anzugehen. Man muss natürlich auch sagen, erstmal ist, wenn wir uns das angucken, einer der finanziell effizientesten Clubs in Deutschland. Natürlich getrieben durch ein klares Transfermodell bei Develop, Sell. Kaufen, entwickeln, verkaufen. Und RB Leipzig ist kein klassischer Big Spender, sondern ein hocheffizient gesteuerter Club mit einem der besten Geschäftsmodelle. Und der entscheidende Hebel für die Performance ist das Red Bull Multi-Club Ownership System. Das wirkt sich finanziell aus.
Also es gibt andere Clubs, um das zu verstehen, die kaufen Leute relativ teuer ein, von denen sie sich was erhoffen und dann merkt man, dass das gar nicht so zündet und dann müssen sie billiger weiterverkaufen.
Ja, also sogenannte Rohrkrepierer.
Okay. Vielleicht, was gerade unsere Hörerinnen und Hörer vor allen Dingen interessiert, weil sie zum Teil Betroffene sind, in Anführungsstrichen, ist diese Fanwohlmaximierung.
Ja, Fanwohl, das ist die größte Schwäche von RB Leipzig, wenn man überhaupt von Schwäche sprechen kann. Also in unserem Ranking haben sie konstant unterdurchschnittliche Platzierungen. Was sind die Hauptprobleme? Also sie haben eine geringe Mitgliederstruktur, ist ja kein klassischer e.V., auch wenn es draufsteht. Sie haben einen eingeschränkten Zugang der Fans und in Deutschland sprechen wir eher immer von Mitbestimmung, obwohl obwohl ich das auch sehr kritisch sehe, Mitbestimmung kann hemmend sein, wenn man strategische und unternehmerisch sinnvolle Entscheidungen treffen will. Und wir haben, ja, das ist auch so eine vergleichsweise geringe emotionale Verankerung in der Region, die sich natürlich widerspiegelt in der Anzahl der aktiven Fans, der aktiven Fanszene und natürlich auch die Stadionauslastung. Die ist auf einem hohen Niveau, aber zeitweise rückläufig. Nicht zuletzt hohe Ticketpreise und Trikotpreise sind eine Schwachstelle, aber dahinter steht eine klare ökonomische Entscheidung. Mhm. Ne? Und das ist eigentlich die Definition des neuen Fußballs, der sagt, ich muss erstmal schauen, dass ich unternehmerisch gut aufgestellt bin, damit ich am Ende alles Weitere bedienen kann.
Und der letzte Punkt, Führung und Governance, wie stehen Sie da im Vergleich zu anderen Clubs? Das hört sich ja jetzt so an, als wenn da eben zumindest dieser wirtschaftliche Teil ist, wenn das gut funktioniert.
Also bei unserem Bereich Leadership und Governance geht es vornehmlich darum, wie unabhängig sind beispielsweise die Führungsstrukturen und wie transparent ist das Unternehmen. So, Transparenz ist nahezu nicht existent und die Board Quality, so würde ich es mal nennen, der Führungsgremien, ich meine, die bestücken sich natürlich hauptsächlich aus dem Kosmos Red Bull und Mitgliederpartizipation existiert auf dem Papier, aber nicht in dem Maße wie bei anderen Clubs, natürlich aus den entsprechenden Erwägungen. Und das ist im Vergleich zu anderen auch ein Schwachpunkt.
Welche Rolle spielt denn der Club aus Ihrer Sicht für Leipzig in die Region, wenn wir das mal anschauen?
RB Leipzig hat in den letzten Jahren sicherlich in Milliardenhöhe der Stadt Leipzig gut getan. Alleine die Arena schafft 2000 Arbeitsplätze pro Spieltag in einem Bereich, nicht hochqualifiziert, aber durchaus die gebraucht werden. Das ist der erste Punkt. Und wir haben natürlich Hotellerie, Gastronomie, Einzelhandel profitieren, wenn Spieltag zu Spieltag hier 45.000 Zuschauer ins Stadion kommen. Das heißt, die lassen Geld im Stadion und die lassen Geld außerhalb des Stadions. Das geht in den Millionenbereich. Wir haben das damals zu Anfang berechnet für die erste Saison, dass pro Spieltag Ausgaben, wenn sie 25 Euro pro Besucher annehmen, dass sie zusätzliche Einnahmen außerhalb des Stadions von 4,2 Millionen Euro pro Spieltag haben. Das ist sicherlich höher, wenn wir das jetzt weiter treiben würden. Also das sind also diese Punkte, die man einbeziehen kann. Dann muss man sehen, die Teilnahme an der Champions League und die guten Positionierungen in der Bundesliga führen zu einem Image-Effekt. Da kann man sagen, dass hier der Stadt Leipzig Marketingausgaben in Höhe von 2 bis 3 Millionen pro Jahr erspart bleiben durch RB Leipzig. Abends im Sportstudio, der Name Leipzig wird genannt, in der Sportschau, Champions League, die Clubs aus London, aus Madrid, aus Barcelona, die haben Leipzig mittlerweile auf der Landkarte. Das war vorher nicht der Fall. Und ich denke, dass sich alle auch bei internationalen Spielen stets sehr wohl gefühlt haben und sehr sicher gefühlt haben. Das ist ja manchmal nicht selbstverständlich.
Ja, soweit mein Gespräch mit Professor Dr. Henning Zülch von der Handelshochschule Leipzig. Da waren jetzt auch viele Aspekte drin, über die wir nochmal so ganz kurz nachsinnieren können. Vielleicht erstmal das eine, das mit dem Image ist wahrscheinlich so, Dominik, unterschreiben. Das ist für Leipzig ganz gut, dass es da so einen Verein gibt, der öfter mal mit positiven Nachrichten in die Ecke kommt.
Ja, würde ich auf jeden Fall bestätigen und das spüre ich auch. Also ich bin auch international mit meiner Rolle unterwegs und natürlich sind wir als Club präsent dann auch international, aber ich habe auch von ganz, ganz vielen gehört, dass sie natürlich über den Fußball, aber vielleicht auch andersweitig dann diese Stadt auch einfach so besuchen und sie als extrem positiv und schön wahrnehmen und da hat, denke ich, der Club schon auch einen kleinen Beitrag dazu geleistet. Deshalb würde ich das auf jeden Fall so unterschreiben.
Hm. Und Leipzig auf der Landkarte ist ja in dem Fall wirklich wichtig. Ich kann mich noch so erinnern, es gibt ja so verschiedene Vereine. Ich weiß zum Beispiel, Gummersbach kannte ich als Kind irgendwie, ohne jemals dort gewesen zu sein, weil da ein guter Handballverein war und so. Deswegen hat man bestimmte Namen da mal drin und dann fährt man irgendwann auf der Autobahn vorbei und sagt, ach, guck mal, kenne ich doch, ist ja klar. Du sagtest gerade international unterwegs und das Wort fiel eben so mit diesem schönen Neudenglisch, so Multi-Club-Ownership-Prinzip, also viele Clubs im Besitz einer Holding oder einer größeren Gesellschaft. Und das ist ja bei RB auf jeden Fall so, neben Leipzig, Salzburg kennt man, aber New York ist dabei. Ich hätte fast Karlsruhe, New York, Rio, Tokio, weil es ist aber nicht Rio, aber Brasilien ist dabei, also USA, Brasilien, Japan ist dabei, Ghana mittlerweile auch. Inwiefern spielt das dann wirklich so eine Rolle auch innerhalb des Vereins, dass man sagt, wir haben einfach viele Talente, nicht nur auf dem Platz, sondern eben auch in dem Bereich Management und Entwicklung der Leute, wo wir mal sagen, wir holen einen von da nach da. Wir kennen es immer dann, wenn einer aus Leipzig plötzlich in die Zentrale abgerufen wird, ne?
Ja, das spielt schon eine Rolle. Also es gibt den Austausch mit den anderen Clubs und davon kann man ja auch profitieren. Also es ist schon auch für mich persönlich und glaube ich für viele Mitarbeiter, auch für die Spieler, wenn wir immer wieder mal die Möglichkeit haben, dass ein Spieler von uns bei einem anderen Club mittrainieren darf oder Spieler, wir hatten jetzt neulich einen Austausch mit New York, dass mal ein, zwei Talente von New York herkommen und sich einfach bei uns beweisen, in einem anderen Umfeld, bei einem anderen Trainer, in einer anderen Fußballkultur auch. Und da gibt es den Austausch, da geht es natürlich vorwiegend darum, sich gegenseitig auch weiter auszubilden, ein Stück weit von den Erfahrungen, von der Expertise von den anderen Clubs zu profitieren. Und deshalb, klar, ist es Thema, es ist aber trotzdem schon ein ganz, ganz klarer Fokus da, dass wir auch natürlich hier RB Leipzig erfolgreich machen wollen und ja, es ist super, dass wir die anderen Clubs um uns herum mit dabei haben. Trotzdem, klar, ist jetzt der Fokus jetzt hier auch in Leipzig, dass wir die Saison möglichst auf dem Champions League Platz beenden. Und da wird jetzt auch nicht nur auf die anderen Clubs geguckt, aber trotzdem, den Austausch gibt's und das ist auch gut so.
Man möchte sich schon nicht blamieren, neben den anderen, die das ähnliche Logo haben.
Genau, also klar, okay. Wir sind sicher ja im Fußball auch die Speerspitze dann und der wichtigste Club und haben auch jetzt einfach auch aus den letzten Jahren viele Erfahrungen gemacht. New York hat jetzt neulich ein neues Trainingszentrum gebaut, wo es natürlich auch um unsere Expertise dann ging. Was kann man bei uns in Leipzig verbessern? Was muss man auf jeden Fall ändern, damit ja, sich die Spieler noch wohler fühlen oder die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ein besseres Umfeld haben. Und da kann so ein System natürlich gegenseitig sich unterstützen und hoffentlich dann auch auf Sicht profitieren.
Ja, Ulrich?
Ja, Dominik hat natürlich recht. Das ist ein Riesenvorteil, wenn man es denn richtig nutzt. Ne? Wenn also die Firma Red Bull sagt, wir nutzen auch diese ganzen Synergien an den verschiedenen Standorten. Es gibt natürlich auch andere Multi-Club-Ownerships. Da gibt es einen reichen Finanzier, der sagt so als Spielzeug, ich kaufe mir jetzt mal den Club und den. Ne? Und dann gibt es da keine richtige Zusammenarbeit oftmals. Das ist natürlich bei Red Bull anders. Aber man muss natürlich auch kritisch anmerken, da hat Red Bull in dem Fall den Fußball halt auch total verändert. Ne? Also Red Bull war ja mit einer der Treiber dieses Multi-Club-Ownerships und da ist es schon ein massiver Vorteil gegenüber anderen Traditionsvereinen. Die haben ja nur eine Karosse im Fuhrpark, ne? Und Red Bull hat auf einmal mit 7, wenn man jetzt mal bei dem Bild bleiben will und kann Gas geben. Ne? Das ist natürlich der Traditionsfan, würde sagen, ja, toll, aber wir sind der gewachsene Verein, haben aber eben nur einen Standort.
Weil du jetzt 5-mal dieses Wort von dem Konzern genannt hast, haben wir jetzt erstmal ausreichend, glaube ich, besprochen. Fällt mir ein, wir müssen vielleicht auch mal ganz kurz darüber sprechen, dass wir ja über Rasenballsport reden. Ne? Wie ist das eigentlich so intern? Ist das was, wo man nach 10 Jahren Erste Liga und seit 2009 gibt es den Verein, immer noch drüber nachdenkt oder ist das eigentlich egal mittlerweile? Also weiß man, was hinter RB steht oder ist das eigentlich für sich jetzt schon so eine Marke, wo man sagt, ob da jetzt eben dieser Konzern am Ende ursprünglich dabei war, ob es Rasenball heißt, weil es so heißen muss, oder ist RB für sich an sich schon in Anführungsstrichen die Marke, dieses RBL?
Also für mich ist es das RBL, also das nutze ich so und ich glaube, das ist auch gerade im Fußball für alle sehr, sehr klar, was dahinter steckt. Deshalb, ich mache mir jetzt in der Wortwahl da eigentlich nie Gedanken. Ich nutze das RB.
Steht also für sich, finde ich, auch mittlerweile. Ne? Man muss es nicht immer sagen.
Ich glaube, ja, der Fußballfan an sich in Deutschland und einfach auch durch die Erfolge jetzt international in den letzten Jahren weiß dann, glaube ich, schon sehr, sehr genau, um was es geht.
Das ist ja auch nur ein Vehikel, ne? Also für was RB steht, weiß ja jeder. Ich darf das Wort ja nicht nochmal sagen.
Nein.
und Rasenballsport ist ja ein künstliches Gebilde. Also niemand kannte dieses Wort vorher. Und ich habe mal mit einem der Macher, der Gründer der ersten Stunde gesprochen. Die haben sich dann so hingesetzt. Ja, was könnten wir denn mit RB, was könnte das denn heißen? Irgendwie roter Ball oder sowas war da im Gespräch als eine Option. Und da haben wir Rasenballsport, okay. Ne? Und so kam das dann.
Okay, richtig bewundernswert wäre noch was. Könnte man auch machen. Ja, stimmt. Also da braucht man am Anfang mal so eine kurze Idee. Und der andere Aspekt, der noch eben im Gespräch mit Professor Zülch ankam, war ja dieses, da wird viel unterm Deckel gehalten, was ja, so sagte er ja auch, klar ist, weil es ist eben ein Unternehmen im Millionenbereich. Wie ist das für dich als Journalist so? Also du warst wahrscheinlich auch nicht früher an irgendwelchen Aktenordnern und konntest Zahlen und Ideen bekommen, die noch andere nicht bekommen. Weil der Professor sagte ja, nee, also ich krieg da nicht früher Bescheid als andere.
Ja.
Habt ihr Einblick? Also seid ihr so ein bisschen Insider-mäßig?
Naja, wir bekommen halt über die Daten, die eben veröffentlicht werden müssen. Ne? Da gibt's ja Möglichkeiten, sozusagen so einen Konzernabschluss einzusehen. Und da bekommen wir eben dann auch die Zahlen immer etwas verspätet, weil dieser Konzernabschluss erst später vorliegt.
Ja.
Ansonsten ist es so, dass RB Leipzig kein großes Interesse hat, über Zahlen zu sprechen. Also konkrete Zahlen werden da meistens nicht kommentiert. Und es gibt jetzt auch keinen sehr offensiven Umgang, zum Beispiel mit so einem Konzernabschluss, dass da jetzt eigens eine Presserunde einberufen würde, um dann über die Zahlen zu sprechen, um das in allen Details auseinanderzunehmen. Das muss man dann schon selber sich besorgen und selber machen. Machen wir aber.
Okay, also ab und zu mal klingeln oder mal vor der Tür stehen und sagen, hey, stopp.
Geht,
Aktentasche auf, ich will mal gucken.
Geht im Internet inzwischen, ohne Türklingel.
Ah, okay, gut. Dann wäre noch ein Aspekt, den ich ansprechen möchte, nämlich wie so dieses Gefühl im Stadion ist, weil ich habe so für mich diesen Begriff geprägt, dass das eher so eine Art Eventgefühl ist. Also ich fühle mich, wenn ich im Stadion bin, und ich war tatsächlich schon zweimal im Stadion, habe ich nicht so dieses Gefühl, ich gehe da jetzt in so einen Hexenkessel rein, das mag unterschiedlich sein, welches Spiel gerade ansteht, sondern ich kann da eben eher genießen, was an Show geboten wird. Und für die Leipziger Polizei, da war es ja gestern eine besondere Situation, als der Großeinsatz nach der Amokfahrt in der City begann. Pressesprecher sind dann ebenso gefordert wie die Kolleginnen und Kollegen, die direkt im Einsatz sind. Als ich vor einer Woche ungefähr für dienstags direkt mit Olaf Hoppe sprach, dem Sprecher der Polizeidirektion Leipzig, da war das alles natürlich noch kein Thema, nicht absehbar. In unserem Gespräch geht es deshalb um die Einsatzlagen rund um Heimspieler von RB Leipzig und über die Zusammenarbeit von Polizei, von Verein und Stadt insgesamt so. Wo genau die Polizei an solchen Spieltagen eigentlich gefordert ist, was sie dazu zu tun hat, das war das Erste, was ich von ihm wissen wollte.
Das Wichtige ist das ganze Anreiseverhalten und auch die Spielphase, die für die Polizei eigentlich eine eher ruhige Phase ist. Es sei denn, der Veranstalter, in dem Fall dann RP Leipzig, kann bestimmte Dinge im Stadion nicht mehr gewährleisten. Dann sind wir auch da aktiv und dann kommt wieder die Phase der Polizei. Das ist sozusagen die Heimreise, die wir absichern müssen, zusammen mit der Bundespolizei. Also im Prinzip zwei Schwerpunktphasen, vorm Spiel und nach dem Spiel. Mhm. Während des Spiels ist es eigentlich grundsätzlich eher Ruhephase für die Polizei.
Wenn man jetzt Sportveranstaltungen allgemein anschaut, ist das dann ähnlich? Ist das dann komplett anders?
Also die Besonderheit ist, dass speziell beim Fußball die Polizei sehr stark gefördert ist. Es gibt also keine andere Sportart, die so einen Polizeieinsatz benötigt.
Weil?
Das liegt an dem Fanverhalten tatsächlich von wenigen, die natürlich medial ihre Bühne finden. Gewalttätigkeiten, Auseinandersetzungen untereinander in bestimmten Fanszenen. Der Einsatz von Pyrotechnik, der immer die Polizei auf den Plan ruft, weil nun mal immer der Anfangsverdacht einer gefährlichen Körperverletzung im Raum steht. Und das ist tatsächlich nur geballt bei diesem Sport so. Es gibt andere Sportarten wie Eishockey, wo es auch vorkommen kann. Aber das ist schon fast ein Alleinstellungsmerkmal des Fußballs.
Und wenn man sich diese Zusammenarbeit jetzt in dem Moment, kann man sich es einigermaßen vorstellen. Sie sagten schon, wenn der Verein nicht mehr im Stadion klarkommt, weil zum Beispiel Bengalos oder irgendwelche Dinge passieren oder einzelne Fangruppen mal versuchen, eine andere zu erreichen, sowas hatten wir auch schon, muss man mal mit eingreifen. Ansonsten ist das eben relativ klar. Bedeutet das, dass man da gar nicht mehr groß in Absprachen vorher gehen muss, weil man ja eh weiß, wo man gefordert ist? Oder ist das dann so, dass man sagt, man sitzt sich grundsätzlich im Vorfeld nochmal zusammen?
Alle Spiele werden vorbereitet. Der Verein bereitet sie vor aus Sicherheitsaspekten heraus und die Polizei bereitet sie vor. Es gibt da Vorgespräche während des Spiels auch. Und gerade bei RB ist das schon fast einzigartig aus unserer Sicht, zumindest in Ostdeutschland mit dem Stadion und mit der Art, wie sie Sicherheit leben. Wir haben im Stadion einen gemeinsamen Führungspunkt. Das heißt, alle Entscheidungsträger, die für das Thema Sicherheit notwendig sind, sitzen an einer Stelle, können sich also direkt besprechen. In Halbzeitpausen Mannschaften hat man üblicherweise immer eine Einsatzbesprechung. Man wertet die erste Halbzeit und die Anreise aus, bereitet sich dann auf die zweite Halbzeit vor, weil ja auch Spielergebnisse entscheidend sein können, wie die Emotionen am Ende zur Rolle kommen. Und das macht auch die Besonderheit mit RB Leipzig aus, dass sie aus unserer Sicht Sicherheit leben, vor, während und nach des Spiels.
Aber wir haben ja in Leipzig, auch wenn wir hauptsächlich über RB jetzt sprechen, nicht nur diesen einen Verein in der Stadt, da gibt es ja noch andere Fußballvereine, da ist es zum Teil anders, oder?
Die Vereine selber sind alle sehr engagiert, dass sie Fußball als Plattform anbieten können, im Sinne der Nachwuchsarbeit, im Sinne des Unterhaltungswertes. Wenn Menschen dann Einzelne den Verein in ein negatives Licht rücken, dann hat das meistens nicht mit dem Verein zu tun, sondern von dem Menschen, der das tut. Und da gibt es aber sehr gewaltige Unterschiede bei uns in der Stadt. Während wir mit RB überhaupt keine Probleme haben, gibt es andere Vereine, die uns natürlich gewaltig fordern.
Wir müssen es mal kurz nennen, weil ja natürlich der Podcast überregional erscheint. Also wer ist da?
Ja, also gerade bei den Spielen von Lok Leipzig gibt es einen gewissen Teil der Anhängerszene, die immer wieder Ausschreitungen begeht. Und auch bei der BSG Chemie findet das auch statt. Man muss natürlich schauen, Fans verhalten sich auswärts anders, als wenn sie in der eigenen Spielstätte sind. Deswegen sind wir auch gefordert, je nachdem, welche Fanskonstellation, kann es unproblematisch sein, weil beispielsweise eine Fanfreundschaft besteht, weil vielleicht auch nicht so viel anreisen. Aber wenn verfeindete Fanlager aufeinandertreffen, dann wird es schwierig. Und das ist einfach bei Lok und bei der BSG, aber auch bei anderen Vereinen noch in niedrigeren Ligen deutlich intensiver, als das bei RB Leipzig ist.
Bekannte, die häufiger ins Stadion gehen, sagen mir auch, ich merke eigentlich auch von der Polizeipräsenz relativ wenig. Da reiten mal ein, zwei mit dem Pferd durch und gucken mal. Ansonsten habe ich nicht so dieses Gefühl, ich bin dort komplett in so einem Art Sicherheitskordon gefangen und muss mich benehmen. Ist das ein Teil dieser Zusammenarbeit, dass eben der Verein selber schon darauf achtet?
Aus unserer Sicht hat der Verein, wenn es um die Fanbetreuung geht, schon fast ein Alleinstellungsmerkmal, weil er da sehr intensiv dran ist. Und die Fanklientel. Ne? Also RB Leipzig wird überwiegend von Familien, von Menschen besucht, die den Fußball sehen und leben wollen und die nicht Auseinandersetzungen suchen. Und das macht es besonders. Und deswegen sind wir aus Polizei auch nicht wirklich sichtbar. Es gibt natürlich Fanszenen, die vom Hauptbahnhof in einer engen Begleitung der Polizei bis zum Stadion und auch auf dem Rückweg uns ständig sehen und damit uns auch als Polizei anders empfinden als die, die ganz entspannt zum Spiel kommen und auch keinen Hintergrund haben. Weil unsere Aufgabe ist ja auch, Straftaten zu verhindern. Wir müssen ja, bevor sie passieren, müssen wir ja schon da sein. Und das gelingt uns, glaube ich, ganz gut.
Ab wann kann man eigentlich von Hochrisikospielen sprechen? Hat das immer nur mit den Fans zu tun oder gibt es da noch andere Aspekte?
Ja, also es gibt ja drei Sicherheitskategorien bei den Spielen. Das Hochsicherheitsspiel ist die Kategorie 1, damit man erstmal ein Verständnis hat. Es gibt aktuell, wenn RB spielt, zweimal im Jahr. Das ist, wenn St. Pauli kommt und wenn Frankfurt am Main kommt. Damit sieht man schon den Unterschied, wenn Lok oder BSG spielen. Es sind deutlich mehr Spiele in dieser Klassifizierung eingeordnet. Und das hat tatsächlich im Schwerpunkt was mit dem Fanverhalten zu tun.
Das ist Klassifizierung 1, was sind die anderen beiden?
2 und 3. Bei der 3 sind wir manchmal nur noch mit Bürgerpolizisten vor Ort oder haben eine Gruppe unserer geschlossenen Einheit mit dabei. Da ist einfach das Level der Notwendigkeit des Polizeieinsatzes so gering, dass wir nur mit sehr wenigen Menschen dabei sind. Weil Fakt ist, Fußball hat ja immer die Situation, dass viele Menschen aufeinander kommen, sodass es immer ein gewisses Maß an Sicherheit braucht und die Abstufungen sind dann einfach.
Das Stadion ist ja in der Stadt, das ist ja auch eine Besonderheit ein bisschen für Leipzig, dass man eben das nicht ganz weit außen hat, sondern immer ein bisschen durch die Stadt durch muss. Sie sagen, sie begleiten vom Hauptbahnhof bis zum Stadion. Und dann kommt ja vor allen Dingen dieses Waldstraßenviertel dazu, wo Menschen leben, die auch schon dort gelebt haben, bevor das Stadion so wichtig wurde. Wie hat sich das über die Zeit entwickelt? Wie haben Sie das erlebt?
Naja, ich habe jetzt einen Vorteil, dass ich selber mal Bewohner des Waldstraßenviertels war und das zu einer Zeit war, als das Stadion modernisiert oder gebaut worden ist. Und die Besonderheit ist die, dass dort auf einem sehr engen Raum mehrere Veranstaltungsflächen zusammen sind. Und es gab auch schon die Konstellation, wo an allen drei Orten Menschen waren, somit, dass man zum Teil über 100.000 Menschen in diesem Bereich haben. Und das sehen wir auch alle von außen, wir als Polizei, die, wenn man dort nicht wohnt, sozusagen auch die Stadt und auch die Fans, das spiegeln uns alle, die lieben diese zentrale Lage. Es macht sich für viele Dinge viel einfacher, zu uns zu kommen. Vom Hauptbahnhof. Wir haben eine sehr gute ÖPNV-Anbindung. Also viele Fans spiegeln das. Wir haben ein anderes Problem. Man kommt am Abend nicht mehr aus der Stadt gut raus. Sehr schlechte Anbindung der Deutschen Bahn. Wir haben im S-Bahn-Verkehr Probleme, wo man viele Menschen wieder losbekommt, aber hin bekommt man super und das ist einfach ein Erlebnis. Und dann gibt es aber den kleineren Teil der betroffenen Anwohner. Für die ist das natürlich eine schwere Situation, wenn sie regelmäßig Menschenmassen bei sich durchs Viertel ziehen haben. Das Thema Lärm, Parken kommt dazu. Und das ist für die Polizei auch nicht einfach so zu leisten, wie man da sie schützt. Und es ist auch Stadtaufgabe. Und die Stadt hat ein sogenanntes Anwohnerschutzkonzept entworfen, wo man versucht, vor allen Dingen den Verkehr herauszuhalten. Das ist vor allen Dingen auch für das Engagement des dortigen Bürgervereins zu verdanken, dass das entstanden ist. Ich verstehe aber in Gesamtbetrachtung der Stadtgesellschaft, dass man so zentrumsnah solche Veranstaltungsflächen hat, dass das gewünscht ist, weil das einfach auch ein riesiger Wirtschaftsfaktor ist für die Stadt Leipzig.
Wer es nicht weiß, sind Menschen, die von sehr, sehr weit weg zu uns kommen. Stichwort internationale Turniere, da steht ja bald die Conference League hier an, Leipzig als Gastgeber. Inwiefern ist das jetzt für Sie schon ein großes Thema für Vorbereitungsmaßnahmen? Mit wem reden Sie da so?
Die Besonderheit ist erstmal, dass wir seit Anfang an aus Leipziger Polizei immer die Fanszene informieren zu den wesentlichen Faktoren zum Spiel. Wie kann man anreisen? Was wird empfohlen? Was sind die Sicherheitsbestimmungen im Stadion? Was ist davor? Was ist in der Stadt zu beachten? Und das passiert in den entsprechenden Sprachen der anreisenden Mannschaften. Und Leipzig hat ja auch diesen Vorteil, dass wir immer wieder internationale Spiele haben. Aus unserer Sicht auch ein wesentlicher Aspekt, weil die Sicherheit, so wie sie hier funktioniert, das war auch Feedback nach der EM, ein extrem hohes Niveau hat. Und deswegen bekommen wir auch immer wieder Spiele, die in diesem Zusammenhang stehen. Und in den Vorbereitungen, auch für jetzt, für Mai, die laufen jetzt schon sehr intensiv. Am Einsatztag selber kann ich nicht mehr viel korrigieren. Bis dahin muss alles gelaufen sein, sodass natürlich der Austausch mit UEFA, mit den möglichen Mannschaften schon stattfindet. Meine Kolleginnen und Kollegen sind aktuell nach Madrid geflogen, weil es darum schon geht, sich dort auszutauschen mit den Behörden und den möglichen Vereinen. Mit den Fanbeauftragten muss man sprechen. Also dieser regelmäßige Austausch vorher und dann den Einsatz vorzubereiten, wie viel Kräfte ich brauche, Gefahrenprognosen abgeben, zusammen mit der Stadt. Das sind so wesentliche Elemente, die auch jetzt schon stattfinden.
Soweit das Gespräch mit Polizeipressesprecher Olaf Hopper. Auch in diesem Fall nochmal sei erwähnt, wir haben vor der Amokfahrt in der City miteinander gesprochen. Ja, die Fans, die Polizei sagt, gutes Zeugnis, brave Fans in Anführungsstrichen gesagt. Dominik Kaiser, auch so erlebt?
Wahrscheinlich. Ja, ja, so erlebt. Das ist ja uns auch als Spieler bewusst und das macht das Ganze schon auch besonders. Also ich glaube, wir ziehen sehr, sehr viele junge Leute, junge Familien an und ja, haben in unserem Stadion eine besondere Atmosphäre. Ich glaube, wir schaffen es gerade sehr, sehr oft, dass da sehr viele Zuschauer kommen, dass die Kapazität auf einem sehr, sehr ordentlichen bis sehr guten Level sogar ist. Mhm. Und
wobei die Chefin, Frau Henny, sagt, das könnte ruhig immer ausverkauft sein.
Ganz klar, ganz klar. Es gibt überall Luft nach oben und das ist sicher auch für die nächsten Jahre das ganz klare Ziel. Wie kann man es schaffen, dass auch die vermeintlichen Spiele, wo es jetzt nicht, sage ich mal, gegen Bayern, Dortmund und Leverkusen geht, dass man da natürlich dieses schöne Stadion auch komplett voll bekommt. Aber generell, glaube ich, sind wir da auf einem sehr, sehr guten Weg und ja, wir haben eine besondere Atmosphäre und eine besondere Sparte an Leute, die kommen und die das, glaube ich, wirklich mit Leben füllen und auch richtig genießen können.
Hm. Was sagt der Sportjournalist zu diesen unterschiedlichen Fußballwelten in Leipzig?
Also diese Gewaltfreiheit bei RB ist von Anfang an hervorzuheben. Ne? Das war ja auch ein wesentlicher Punkt, dass ganz viele Leipziger gesagt haben, ich gehe mal hin, ich gucke mir das an, weil die das satt hatten, dass sich die Vereine gegenseitig und auch mit anderen Vereinen, die viele Fanszenen halt da vermöbelt haben rund um die Spiele. Ne? Das war ja noch die Zeit Anfang der 2000er und dann kam irgendwann RB. Deswegen sind dann auch viele halt abgewandert und schätzen das sehr. Was natürlich interessant ist, so eine Fanszene entwickelt sich ja auch. Ne? Jetzt sieht man zum Beispiel bei RB Leipzig das Phänomen, da gibt es ja auch sogenannte ultra-affine Fans, nennen die sich, weil sie keine richtigen Ultras sind, darüber würden die anderen Fanszenen lachen, die großen, deswegen sind es ultra-affine Fans und die haben natürlich Liebäugel, die auch mit diesen ganzen Phänomenen halt dieser Ultra-Fankultur, zum Beispiel auch Pyrotechnik, das ist in Leipzig im Stadion ja selber noch nie vorgekommen, also da gab es noch keinen einzigen Pyro-Vorfall im Heimbereich, nur nur im Gästebereich. Auswärts allerdings, wenn die RB-Fans, die aktiven, organisierten da auswärts fahren, dann zündeln die auch immer mal. Und dann gibt es halt immer, es ist ein großer Zwist zwischen dem Club, der sich sehr strikt auch gegen Pyrotechnik richtet, und den aktiven Fans, die aber sagen, das gehört für uns irgendwie dazu. Und man muss auch sagen, dass RB Leipzig auch deswegen bei einigen Jugendlichen halt unattraktiv ist. Ich sehe das beispielsweise bei meinem Sohn, der ist früher auch regelmäßig zu RB gegangen, der geht jetzt lieber zu Chemie, weil da sieht man zwar schlechteren Fußball, aber dafür kribbelt's und kracht's und raucht's in dieser Fankurve bei den 16-Jährigen. Ne? Und das ist sicherlich auch ein Punkt, wo RB ja gucken muss, wie sie gerade die Teenager halt da bei Laune hält und trotzdem diesen Kurs beibehält.
Apropos, es knallt und kracht, da frage ich einfach mal wieder an, wie es an der Hörertelefon und in den anderen Bereichen war. Rebecca Haugwitz aus der Redaktion, was kam da noch so? Kamen noch ein paar krachende Meinungen oder insgesamt viel Zustimmung?
Insgesamt eigentlich eher viel Zustimmung. Also ja, ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, unsere Hörer gestehen RB Leipzig, ob jetzt Fans oder nicht, mindestens einen starken wirtschaftlichen Nutzen und auch ja so eine gewisse Strahlkraft zu. Also ein Hörer aus Stolberg zum Beispiel hat geschrieben, RB ist für ihn ein Aushängeschild für modernen Spitzensport in Sachsen. Und ohne RB, sagt er, wäre Sachsen auf der deutschen Fußballkarte deutlich blasser und international wohl auch kaum sichtbar. Und es gibt aber auch Stimmen wie die von Winfried Haug aus Wöllnau. Er sagt, er ist bekennender Lok Leipzig-Fan. Und trotzdem ist RB für ihn und für den ostdeutschen Fußball einfach ein Segen, weil ja zum einen das so als eine Wirtschaftskraft gesehen wird für den Großraum Leipzig, aber zum anderen eben auch, dass es diese Akademie gibt, von der auch andere Vereine in der Region noch profitieren könnten.
Okay, also ein etwas gemischtes Gebild, aber im Großen und Ganzen doch eher zustimmen, selbst von dem Fan des anderen Vereins an dieser Stelle. Gut, dann Dankeschön für den Moment, und wir sind sozusagen auch ein bisschen in der Schlusskurve jetzt angekommen. Nachspielzeit gibt es bei uns auf jeden Fall nicht. Wie ist das jetzt so, Dominik Kaiser, in so einer Situation hier, was ja kein Spiel ist, aber was ja trotzdem irgendwie auch eine gewisse Anspannung bringt. Kann man das irgendwie vergleichen? Ist man auf dem Platz dann so in den letzten Minuten nochmal eher so ganz hellwach und passt auf, dass nichts mehr schief geht oder dass man noch was erreicht, was bis dahin nicht geklappt hat? Ist das wirklich so eine besondere Zeit, diese letzten Minuten und Sekunden?
Ja, natürlich. Da geht es um alles. Vor allen Dingen, wenn es natürlich ein enger Spielstand ist und in diesem Spiel um einiges geht, dann ist es, denke ich, auch die Qualität von großen Mannschaften und auch von richtig guten Spielern, da nochmal richtig präsent zu sein, da dann auch seine Qualität zu zeigen. Und natürlich ist man da dann nochmal doppelt fokussiert, auch wenn man schon ein paar Meter in den Beinen hat. Ja, jetzt an sich glaube ich schon, dass ich auf dem Feld da fokussierter war und angespannter war als heute hier im Studio. Der Spaßfaktor, mal so, mal so. Mir hat es hier auf jeden Fall auch großen Spaß gemacht, aber Fußball ist natürlich meine große Leidenschaft und deshalb würde ich wahrscheinlich immer das Stadion mit dem Studio, ja, also
das Stadion bevorzugen.
Das Stadion bevorzugen.
Da kann man jetzt mal hinter die Kulissen sprechen. Dann danke ich nochmal sehr, dass es heute umgekehrt war, weil heute Dienstagabend ist bei RB ein besonderer Tag. Um die Zeit wird normalerweise, wo wir jetzt hier aufzeichnen und beziehungsweise die Live-Sendung haben, passiert bei, da rollt bei RB der Ball.
Da aber rollt der Ball.
Nicht bei den Profis.
Nicht bei den Profis. Die bereiten sich hoffentlich auf das Training morgen vor. Es rollt der Ball für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Da haben wir eine große Gruppe meistens zusammen und dann geht's dort zur Sache.
Okay, wird da eigentlich auch die Mannschaft erst an dem Abend gewählt, so mit Gänsefüßchen machen? Und wer dann die letzte Volle hat, darf sich auswählen, wer zuerst Dominik Kaiser in die Mannschaft ruft?
Ja, das ist komplett Freestyle und das hängt natürlich von der Teilnehmerzahl ab, von den Leuten und auch natürlich von der Qualität. Wir müssen da ja das so zusammenwürfeln, dass es auch allen Spaß macht und das kriegen wir aber meistens hin.
Okay, dann letzte Frage noch so quasi fachlich. Jetzt steht ja dieses Hochrisikospiel gegen St. Pauli an, was noch dazu gleichzeitig dieses 10-jährige Jubiläum ja so ein bisschen mit involviert. Wie geht's aus?
2-0, hoffe ich. Bin überzeugt, dass wir den Heimsieg einfahren. Risikospiel. Ich bin überzeugt, dass das sich in einem guten Rahmen verhält. Die 10 Jahre, das ist ein schöner Side-Fact, aber am Ende geht es um die Mannschaft. Die müssen am Samstagmittag bereit sein und die 3 Punkte einfahren. Da werden alle, die beim Aufstieg dabei waren, mit unterstützen natürlich von der Tribüne, aber der Fokus liegt hoffentlich unten und die werden das Ding dann auch ziehen.
Ja, Ralf Rangnick ist ja auch wieder mit dabei. Was sagt der Sportjournalist? Wird er wieder mit einem großen Glas Bier gejagt und zerrt sich einen Muskel oder reißt ihn?
Oh, ich glaube,
er ist schon verletzt. Ist er schon verletzt.
Oh, okay. Er hat sich ja mit einigen Wehwehchen jetzt rumgeplagt, so die letzten Monate. Ne? Also ich glaube, keine Jagd diesmal. Aber ist natürlich eine schöne Sache, dass er auch zugesagt hat. Er ist ja durchaus mit ein paar Dissonanzen auch aus Leipzig weggegangen und jetzt, dass er da wieder zurückkommt und die Aufstiegshelden da nochmal geehrt werden, passt da schön in diesen Rahmen. Und es ist ja jetzt auch jetzt wieder genau wie damals halt richtig Druck auf den Kessel. Ne? Dieses Spiel muss es eigentlich sein, da will man das klar machen und insofern ist das, also wird das in allen Belangen richtig prickelndes Spiel.
Okay, wie geht's aus?
Ja, ich würde sagen, ich lege noch mal ein Tor drauf, Domme. Ich denke, wenn dann einmal die Dämme gebrochen sind, dann wird sich RB da noch mal in den Flow spielen. Also ich sag mal 3-0.
Okay, dann haben wir jetzt auf jeden Fall was dann für alle, die den Podcast später hören, wo die sagen, was die sich gedacht haben, aber das werden wir dann sehen. Ich sage an dieser Stelle Dankeschön, Dominik Kaiser, und Dankeschön, Ulrich Krömer, für diese wunderbare Zeit. Das war sie, unsere Gesprächsrunde mit Dominik Kaiser, Leiter des Career Centers bei RB Leipzig, und Ulrich Krömer, Sportjournalist, der unter anderem für das Online-Portal RB Live arbeitet. Außerdem mit den Interviewpartnern Heike Rosenthal, Henning Zülch und Olaf Hoppe. Danke an Sie alle. Ich bin Thomas Lopa und ich danke Ihnen auch sehr fürs Dabeisein. Fragen an uns oder Themenideen wie immer gern per Mail an dienstagsdirekt@mdr.de. Dienstagsdirekt als ein Wort. Die Podcast-Folgen unseres Radiotalks, sie sind ja nachhörbar, zum Beispiel in der ARD Sounds App. Dort bei ARD Sounds gibt es ja auch weitere Podcasts zu unserem Thema. Zum Beispiel den sechsteiligen Doku-Podcast zur Geschichte von RB Leipzig vom MDR. Der heißt Rasenball, Red Bull und der moderne Fußball. Einfach Rasenball in die Suche bei ARD Sounds eintippen. Und wer sich für den Fußball im Osten generell interessiert, da haben die Kollegen von Sport im Osten einen wöchentlichen Podcast am Start mit dem schönen Titel Im Osten geht die Sonne auf. Von uns, von Dienstags Direkt, erscheint nächste Woche die nächste Ausgabe. Und Sie wissen ja, Dienstags Direkt ist längst nicht alles, was die Podcast-Welt von MDR Sachsen zu bieten hat.
Dienstags Direkt, ein Podcast von MDR Sachsen.